rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. 30. Ausgabe, Mini-Jubiläum könnte man fast sagen, machen wir aber nicht. Es ist der Sommer in Deutschland eingekehrt, zumindest hier im Norden, wurde auch Zeit nach irgendwie 2 Monaten Regen. Von da habe ich extrem gute Laune und Enkles ist auch wieder da, nachdem er die letzte Folge verpennt hat. Enkles, schön, dass du da bist.
Also ich weiß nicht, warum du das so mitteilen musstest. Du hättest das auch irgendwie epischer darstellen können.
Okay.
Keine Ahnung, auf einem Kreuzzug oder so.
Ja. Ja. Wir haben heute einen spannenden Gast, wieder einen E-Sports-Gast. Du hast ja zum Glück da Connections, lieber Claes. Ich bin gespannt, wen du mitgebracht hast. Und ich werde auch Fragen stellen. Du wirst es schon sehen. So, dann bitte. Jo.
Heute ist der lieber Nomi da. You better Nomi. Hi.
Hallo. Freut mich sehr. Oh.
Und der Nomi ist ein Urgestein, zumindest auf Twitch und im E-Sport, auch wenn er keinen Erfolg hat. Der musste sein.
Nein, erzähl,
was du gemacht hast. Wo hast du angefangen, Nomi?
Auf Twitch oder generell mit E-Sport?
Ja, mit E-Sport.
Ich dachte es direkt, als ihr mit der Jubiläumsfolge ankam, da hatte ich auch das Gefühl, im hohen Alter komme ich dazu. Aber ich habe eine eurer letzten Folgen gehört und habe festgestellt, Stevenio ist doch noch viel älter als ich, Gott sei Dank.
Das ist immer vorteilhaft für
Wir flamen keine alten Männer, das ist gemein.
nee, absolut nicht, kein bisschen. Also ich meine, angefangen habe ich, als es Internet gab, also StarCraft Brood War, das war für mich so die Zeit, wo wir uns die AOL-CDs leisten konnten. Und dann gab es Warcraft 3 zwischendurch, ein bisschen auch WoW, bin dann aber relativ schnell zu Warcraft 3 zurückgegangen. Hab dann zwischendurch alles Mögliche gespielt und irgendwie so 2000, ich weiß gar nicht, wann man das genau hatte, die StarCraft 2 Beta-Invites, ob die 2009 oder 2010 rausging. Auf jeden Fall, da habe ich dann quasi mich auf meine Jugend erinnernd nochmal angefangen zu tryharden. Das war gerade parallel quasi am Ende meines Studiums und manchmal hatte ich zwischendurch ziemlich viel Zeit, manchmal auch gar nicht. Und das war aber ja auch die Zeit, in der Twitch dann anfing erfolgreich zu werden, eben auch mit StarCraft und da bin ich so ein bisschen reingerutscht quasi. Und nachdem ich dann gesehen habe, dass plötzlich die Leute, mit denen ich ursprünglich mal einfach so gedaddelt habe, ein bisschen versucht habe, besser zu werden, dass die plötzlich bezahlt wurden fürs Computerspielen, da hatte ich das Gefühl, das müsste ich eigentlich auch machen, das ist ja ein Traum. Und das waren dann Leute, die zum Beispiel von Team Alternate, dann einfach als Spieler ein Gehalt hatten. Und wie du schon sagst, ich war leider nicht so gut wie die und hatte dann auch am Ende meines Studiums nicht so die Zeit reinzubuttern wie die und bin dann tatsächlich über diese Streaming-Geschichte da ein bisschen mehr rangekommen, weil ich einfach auch Lust hatte, da mehr zu machen und einfach auch, ich glaube, einfach tatsächlich auch Geschichten zu erzählen. Also es gab zu der Zeit dann relativ erfolgreichen, heute würde man sagen, Podcast. Das Wort gab es quasi für uns damals noch nicht. In Szenecast, das war so eine Runde der besten deutschen StarCraft-Spieler. Und da habe ich erst im Hintergrund immer so ein bisschen was gemacht, also organisiert, dass alle sich am gleichen Tag treffen können, dass die ganzen chaotischen Gamers schaffen, an einem Tag am gleichen Ort zu sein. Und was weiß ich, habe thematisch die Sachen vorgeschlagen und so und die Ansage hinter den Kulissen war quasi, ich muss Grandmaster werden, dann kann ich mitmachen. Nee, das stimmt nicht. Das war mein Ziel. Sie haben mir gesagt, ich muss Profispieler sein. Das heißt, in der EPS spielen, in der ESL Pro League. Und da habe ich, also die haben Gott sei Dank das System geändert. So bin ich irgendwann dann da reingerutscht und dann, fühlte ich mich so halb als Pro-Gamer jedenfalls.
Meinhalb. Du sagtest gerade Studium. Warst du nicht auch in der gleichen Ecke wie Camden sogar?
Lustigerweise, also so habe ich tatsächlich Camden kennengelernt. Wir sind quasi gleich alt. Und er hat schon ähnliche Sachen gemacht wie ich. Also er hatte mehr so ein buntes Potpourri gemacht. Ich habe einfach Psychologie studiert und habe dann da Forschung gemacht. Also ich habe viele andere Sachen ausgeschlossen, also ne, was man normalerweise so macht, also Therapeut werden oder so, das fand ich alles für mich nicht so reizvoll und habe dann stattdessen viel Forschung gemacht und naja, dann ist man halt in dem Universitätsbetrieb und das ist letztlich ja auch, was Daniel gemacht hat. Nur, dass der eben quasi mehr rumkam und ich bin einfach immer in der gleichen Arbeitsgruppe während des Studiums gewesen, nach dem Studium und so weiter.
So, alle, die da studieren, werden Twitch-Streamer. Das ist
nee, der hat aber keine Psychologie studiert.
Ich verwechsel das immer.
Also ich glaube, er sagte sowas wie, er hat dann auch Sozialpsychologie als Thema drin gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Abschluss ist eigentlich. Aber explizit Psychologie hat er nicht gemacht und schon gar nicht auf Diplom, glaube ich. Also ich war einer der letzten Diplomstudiengänge und ich glaube, er hat schon einen richtigen, modernen Abschluss. Naja, auch egal.
Na gut, und StarCraft war dann dein Anfang auf Twitch auch? Das war schon ewig her, oder?
Ja, genau. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Ich habe viel mit Mori und, also ne, der, den man heute kennt als Leakcaster, Koch, was weiß ich, alles Mögliche bei Freaks for You. Und mit Take, den ihr auch schon als Gast hier hattet. Die haben mich beide als Analysten dann quasi mit dazu geholt. Also wie gesagt, ne, ich war immer gut genug, mich quasi für ein Turnier zu qualifizieren oder so und dann erst nur rauszufliegen, so in der Richtung. Insofern hatte ich also Fachwissen und konnte ein bisschen reden und ich hatte Zeit, weil ich schon raus war, so ungefähr. Und so habe ich angefangen und mit der Zeit habe ich dann irgendwann eben selber auch gestreamt und dann, also hat für mich bei StarCraft quasi am besten funktioniert, das fand ich eigentlich am tollsten. Ich konnte eben genau das machen, ich konnte beides machen, ich konnte versuchen, mich so ein bisschen mit den anderen zu messen. Hab ab und zu auch mal ein paar der großen Namen besiegt. Ne, das hat einfach mir persönlich vom kompetitiven Drive her Spaß gemacht und habe dann aber für mich quasi die Lücke gefunden, diese Turniere dann zu kommentieren. Und das war dann tatsächlich meistens so, dass es wirklich so war, dass es, also es gab einfach genug Matches. Ne? Es gab mehrere deutsche Vertreter in einem Turnier. Die Zuschauerschaft wollte alles sehen und dann war es meistens so, Take und Mori konnten sich die coolsten Leute aussuchen und mir lag es ja sowieso am Herzen, auch weitere Geschichten zu erzählen und ich habe mir dann andere Matches in den Turnieren jeweils gesucht und die dann kommentiert. Und das war das, also das, was auf meinem Kanal dann auch ganz gut funktioniert hat.
Okay, und dann gehen wir von StarCraft weg. Ich habe gar keine Ahnung von StarCraft gehabt. Ne? Ich habe StarCraft, ich meine, du hast ja gegen mich gespielt. Ja, gut. Nee, ich habe 2010 irgendwie ein bisschen gespielt und dann kam League und dann war StarCraft für immer tot für mich. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.
Also, ich fand StarCraft auch immer ultra langweilig, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Also es ist ja überhaupt nichts für mich. Ich habe auch Intensive Warcraft gespielt. Mir sagt auch der Name You Better Know Me. Was hieß du damals schon so eigentlich?
TOT-Nomi war ich wahrscheinlich in der Warcraft 3-Zeit die meiste Zeit.
Okay.
Ich habe auch überlegt, wo wir uns mal überschnitten haben, weil, also, deinen Namen kenne ich natürlich andersrum auch seit 20 Jahren, aber ich wüsste es auch nicht mehr so genau.
Lustig. Also, wie gesagt, ich war nie ein StarCraft-Fan, einfach weil irgendwie das Spiel einfach viel zu schnell für einen alten Mann ist für mich. Ich bin da einfach limitiert, was meine Fähigkeiten angeht. Aber dann war ich auf einer BlizzCon, ich glaube 2015, und habe das StarCraft-Turnier miterlebt, weil jemand aus meinem Team, der mit war, war ein riesen StarCraft-Fan. Und was ich da erlebt habe, das ist ja war der absolute Wahnsinn. Also dieses E-Sports-Event mitzukriegen, die Stimmung in der Halle und wie diese Koreaner diese Einheiten bewegt haben, mit welcher Präzision und so, das fand ich halt so beeindruckend. Um mal so eine persönliche Anekdote da einzuwerfen. Aber sonst bin ich total so wie Engler. Für mich war das war RTS nie irgendwas. Aber ich habe nachher einfach noch ein paar coole Fragen an dich. Von daher. Ich will nur mal kurz einhaken, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde hier schlafen oder so. Entschuldige, Clays. Frag weiter.
Gut, dann gehen wir. Dann wurdest du auch schon relativ früh Partner. Ich glaube, du bist noch länger Partner als ich sogar, oder? Davon gibt's nicht so viele auf Twitch.
Ja, das ist so, auf jeden Fall.
2012?
Ja, das dürfte hinkommen. Ich glaube, Nikolaus 2012 oder so.
Ja, ich bin 6 Monate später ungefähr. Verrückt, wie alt wir sind.
Jungspund.
Naja, jedenfalls war da noch StarCraft, aber dann kam irgendwann kam dann der Switch zu Heroes.
Ja, das oder? Stimmt.
Genau. Ich weiß nicht, was dazwischen kam, aber.
Das, also wie gesagt, ne, ich habe nur kurz jetzt eine Folge von euch gehört, um so ein bisschen so euren euer Prozedere zu raffen und wie gesagt, ich verstehe mich sehr gut mit Kamna, deswegen kam mir die Folge zu Pass und so wie ihr darüber geredet habt, über die Entwicklung von Hearthstone, das kann man im Prinzip in ähnlicher Weise damals über StarCraft sagen und dann auch über Heroes. Und wie gesagt, ich hatte dann so eine Gruppe von StarCraft-Spielern, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, also auch so privat sehr gut verstanden habe. Hase ob Socke, waren so andere Protoss-Spieler, insbesondere mit denen ich da viel zusammen gemacht habe. Und es kam dann irgendwann, also dieser Release von dieser Heroes Beta war ja quasi so ein Unfall. Jedenfalls hieß es immer, dass sie das gar nicht wollten eigentlich. Also es hieß dann auch einfach Alpha, obwohl es natürlich quasi eine Beta war. Und plötzlich konnte man aber Heroes spielen. Und wir hatten jahrelang uns darüber aufgeregt, dass die Balance in StarCraft nie richtig funktionierte. Und vor allem eben, wir haben natürlich auch den kometenhaften Aufstieg von League of Legends verfolgt. Und man hat eben gesehen, okay, dieses Free-to-Play-Modell, das vergrößert die Community, während StarCraft, also ne, ab, keine Ahnung, wahrscheinlich ab 2011 schon als Dead Game galt. Also ne, dieses Meme hat sich immer durchgezogen. Und man hat sich natürlich Sorgen gemacht, wo man das gerade frisch zu seinem Beruf quasi gemacht hatte. Und na gut, dann kam Heroes und man hat das Gefühl, brillant. Blizzard macht ein besseres MOBA eigentlich als League und Dota. Also würde ich auch tatsächlich immer noch so sehen. Mit vielen cleveren Ideen. Und die ganzen Sachen, die uns vorher fehlten, die machen sie auf einmal. Also zum Beispiel ja, einfach Monetarisierungssachen. Ne? Also man konnte es Free-to-Play spielen, man konnte sich viele Sachen dann auch kaufen. Es gab dann Skins und so weiter. Man hat das Gefühl, okay, das ist Garten Eden. Und ja gut, wir haben vielleicht das dann
immer... Im Vergleich zu StarCraft jetzt, oder?
Ja, genau, natürlich. Also ich
dachte im Vergleich zu League, weil es hat sich so angehört, als ne? Weil League hat das ja vorher gemacht.
Nee, genau, wir hatten einfach das Gefühl, Blizzard hat es endlich verstanden. Und schade, dass sie es bei StarCraft nicht mehr machen. Da waren nämlich genau die Sachen, wie ihr auch sagt, mit dem Battle Pass in Hearthstone und so. Es gab dann irgendwie 3 Jahre zu spät, gab es plötzlich Skins. Und ne, die konnte man dann für seine StarCraft-Einheiten holen und so. Und da hatte man das Gefühl, oh ja, das wirkt so ein bisschen wie zu spät die Idee verstanden, noch irgendwie raufgesetzt und jetzt will es aber eigentlich keiner mehr. Ja, okay, und, genau. Und, aber in Heroes gab es das plötzlich alles von Anfang an. Man hat das Gefühl, okay, sie haben ihre cleveren Leute, die was drauf haben, also bei Heroes hingesetzt, da sollten wir vielleicht lieber hingehen. Also ich fasse das ein bisschen ungerecht zusammen, aber wir haben dann halt ne, quasi unsere Turniere gespielt und dann nachts in der Alpha da zusammen Heroes gespielt und wir waren einfach relativ schnell relativ gut auch. Also es gab schon eine etablierte Szene, als wir anfingen. Also es gab schon die ersten Signings von Fnatic und so weiter. Also einfach ne, von bekannteren Teams. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir gegen die gewinnen können. Und daraus resultierte dann, dass ich tatsächlich zu der Zeit eine Zeit lang nicht mehr viel gestreamt habe, sondern mich da wieder auf das Kompetitive fokussiert habe, weil meine Teamkameraden eben gesagt haben, nee, okay, also wir versuchen jetzt hier anzugreifen. Und da können wir nicht die ganze Zeit alles streamen, was wir machen. Da muss dann eine gewisse Heimniskrämerei muss dann mit reinkommen und so weiter. Und tatsächlich hörte man dann auch so Sachen, die so ähnlich klangen wie eine Overwatch League quasi. Also, ne, dass es eine große Profi-Liga geben sollte, dass da Blizzard in Gesprächen ist mit der ESL. Und das war alles, naja, es gab keine offiziellen Sachen dazu, es war alles so hinter vorgehaltener Hand. Und da hatte man aber das Gefühl, okay, das lohnt sich dafür zu trainieren. Und tatsächlich haben wir uns dann für die ESL Major League qualifiziert, die es dann tatsächlich gab. Ich wurde aber dann relativ schnell ausgetauscht, leider von meinen Teamkameraden. Und dann war quasi der kompetitive Part wieder vorbei. Also es war ähnlich wie bei StarCraft letztlich. Ich habe so ein bisschen angefangen mit anzugreifen und dann habe ich mich wieder auf das Kommentieren fokussiert. Und ich glaube, Blizzard hat zu der Zeit, also würde ich unterstellen, nach und nach mitgekriegt, okay, also bei Heroes haben wir doch nicht alles richtig gemacht. Es gab nämlich so typische Probleme, die wir jetzt 10 Jahre später immer noch diskutieren, dass die Spiele rauskommen, ohne einen Ladder-Modus zu haben, so richtig. Also man konnte bei Heroes of the Storm einfach nur das höchste Level quasi erreichen, so ähnlich wie Rang 1 in Hearthstone. Und dann eben sich nicht weiter messen, also es gab keine Rangliste und solche Geschichten. Und das war natürlich ein ziemlicher Fauxpas bezüglich der kompetitiven Community, während man gleichzeitig versuchte, dieses kompetitive Ding aufzubauen. Dann haben sie es aber doch noch gemacht.
Mit 2.
Genau. Ja. Genau. Also sie haben das alles nachgezogen. Man hat aber natürlich da schon das Gefühl, dass sie da marketingmäßig einiges liegen gelassen haben. Also einfach die League-Spieler sind bei League geblieben und bei Dota. Und also einfach Riot hat dann halt schon die 7 nächsten Schritte gemacht. Und man hat das Gefühl, dass Blizzard dann erst nachgezogen hat und na gut, sie haben trotzdem dann auch viele gute Sachen gemacht. Also wie du sagst, in Heroes 2.0 kamen viele Sachen, die es wahrscheinlich von Anfang an hätte geben sollen. Und es gab natürlich diese Profiliga. Und ich hatte das große Glück, dass ich quasi alleine war lange Zeit auf dem Kommentator-Slot quasi. Also ich war der Einzige, der im Gegensatz zu vorher eben mit Take und Mori, da war ich der Einzige, der Heroes-Matches kommentiert hat und das bot sich dann für mich an, diese Profiliga machen zu dürfen auch. Take hatte mich zwar auch mal eingeladen, nach Krefeld zu ziehen und das über Take-TV auch zu machen, aber das hatte mich tatsächlich nicht so gereizt. Also eigentlich mit Take zusammenarbeiten schon, aber nach Krefeld wollte ich nicht unbedingt ziehen.
Und wer will da schon hin?
Ja, ist wirklich. Also ich war über die Jahre sehr oft da, einfach für alle möglichen Events, habe sehr gerne immer mit Take alles Mögliche zusammen gemacht. Aber ich glaube, es war letztlich auf dieser, wir sehen uns einmal im Monat oder so, eben auch ganz gut. So war es immer ein Highlight. Und ja, sonst da die ganze Zeit in Krefeld zu sein, glaube ich, wäre mir nichts gewesen.
Und dann hast du offiziell Heroes
gecastet, genau, auch für Pressure. Genau, ich war also erstmal der offizielle Caster einfach auf meinem Kanal. Und in der letzten Saison, im letzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr, welches es ist eigentlich, ehrlich gesagt, in dem Jahr, bevor es endete, ja, dürfte hinkommen wahrscheinlich, ja, gab es das Angebot und ich glaube, das basierte darauf, dass es eben in Frankreich und Russland richtige Studios eben gab. Letztlich quasi, was es hier gäbe mit Freaks for You zum Beispiel oder eben mit Take TV, aber sowas hatte ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass diese Kanäle alle oder dass diese Regionen alle recht begeistert diese HGC verfolgten, gab es dann das Angebot, okay, man kann das auch direkt auf dem Blizzard-Kanal machen und das bot natürlich theoretisch schöne Möglichkeiten, einfach das konnten sie dann auch mehr promoten, mehr in ihrem Launcher pushen und so weiter und da hat man natürlich das Gefühl, es ist eine gute Sache, aber wenn ich so viel Zeit da verbringen muss, ist dann auch vernünftig bezahlt sein und ja, insofern war das für mich das erste Mal große finanzielle Sicherheit. Da hatte ich das Gefühl, ich habe es eigentlich geschafft, deswegen war es dann sehr bitter, dass die HGC dann in dem Jahr oder nach dem Jahr eingestellt wurde und plötzlich war alles wieder weg.
Das war ja so ein, ich glaube, wir haben schon mal mit irgendwem, ich meine, wir hatten ja nun ja schon hier, ich weiß nicht, ob wir mit ihm drüber geredet haben, der hat gar nicht so viel Heroes gespielt, oder?
Ach, ist doch, also tatsächlich ist das nun ja besonders, also nochmal bitterer, komischerweise, was ja also eigentlich skurril ist, weil ich ja da Jahre meines Lebens quasi reingepumpt habe und er, wie du sagst, quasi nur so zwischendurch. Mir war das insofern auch nicht so klar, wie bitter er das fand, aber er hat dann halt nochmal versucht, sich für diese Profiliga zu qualifizieren und war eben in so Amateurteams und war dann in dieser Szene dann auch natürlich nochmal verwurzelt. Und es gab dann einfach Leute, die, was weiß ich, ihr Studium ein Jahr nach hinten geschoben haben und stattdessen versucht haben, sich da zu qualifizieren, eben ne, zu dem Pendant der LEC quasi, der LCS und es dann geschafft haben, sich zu qualifizieren, sich auf das nächste Jahr freuten und dann plötzlich hieß es, diese Liga findet nicht statt. Und
ja, wirklich das, vom einen auf den anderen Tag, ne? Also,
ja, also
da es wusste war, ja auch keiner was von.
Na, das war diese Zeit, in der Blizzard generell anfing, so Probleme zu haben, auch so auf dem, ne, auf dem Aktienmarkt. Und es gab diese BlizzCon dann und da wurde anscheinend den Spielern noch gesagt, dass es bestimmt so weitergeht, aber man hat sich immer gewundert, warum gibt es kein Announcement fürs nächste Jahr? Also davor gab es immer so Announcements, was weiß ich, der Modus über das Jahr wird noch ein bisschen verändert, es gibt größere internationale Events zwischendurch und solche Geschichten und man hat sich immer gewundert, dass nichts kommt und das war die Jahre davor dann aber letztlich auch immer erst so richtig bei der BlizzCon passiert, das haben sie natürlich dann genutzt. Und in dem Jahr war es dann anscheinend so, dass den Spielern und Castern vor Ort gesagt wurde, ja, das wird schon alles so weitergehen. Insofern ist ne, aus der Distanz mein Eindruck, ich war natürlich da, dann ich war einfach schlicht nicht da. Aber mein Eindruck war, dass auch die Blizzard-Leute, die da direkt mit den Sachen zu tun hatten, also das E-Sport-Team, solche Geschichten, einfach davon auch nicht wussten. Ja. Und dass dann einen Monat später, also es war dann tatsächlich kurz vor Weihnachten im Dezember, hieß es plötzlich, okay, gibt's nicht, ist gecancelt und also man hatte den Eindruck, also Kaldo hat zum Beispiel dann auf dem den englischen Cast viel gemacht. Ich glaube, der wusste es dann quasi ein paar Stunden vorher, bevor das öffentliche Announcement gab, aber naja, also es wirkte auch so, als hätten diese Leute, die eben da fest angestellt waren, wirklich bei Blizzard wohnten quasi, also dafür irgendwo hingezogen sind, dass die das auch nur ein paar Stunden vorher erfahren haben.
Ja. Crazy. Ja, ich habe das auf Twitter mitbekommen damals irgendwie, dass viele von den Profispielern irgendwie völlig überrascht waren, weil die, ich meine, die waren halt im Team und zwei Stunden später war das vorbei, ne? Ungefähr so war es für viele, glaube ich.
Genau, es war wirklich sehr bitter und also wie gesagt, ich glaube, nun hat es fast noch mehr mitgenommen. Ich hatte halt für mich immer das Gefühl, ich habe immerhin mein Twitch-Business quasi. Also mir brach natürlich auch die Grundlage weg, aber ich fühlte mich ein bisschen abgesicherter als die Leute, die natürlich einfach dann gar nicht mehr auf ihrem Gelände spielen konnten.
Naja, und dann hast du noch ein bisschen weiter gestreamt, Heroes. Und dann nach so vielen Jahren Unfugspielen kamst du dann endlich zu guten Spielen wie Artifact. Dann haben wir uns kennengelernt.
So war's.
Und dann war Artifact aber leider auch nicht so gut. Steve ist großer Artifact-Fan.
Huiuiui. Ah, wirklich? Schönes Spiel aller Zeiten.
Ja, er macht
furchtbares Spiel.
Ah, okay.
Keiner weiß warum. Aber dann war Artifact ja nicht so schlimm.
Alle wissen warum, weil es keiner mag außer dir. Also ich kenne niemanden.
Beste Kartengamer, was ich jemals gehabt.
Seid ihr schon zu zweit? Ich glaube, das ist mehr was für Core-Gamer war. Für Noobs wie mich war das gar nichts.
Nee, klar. Nee, aber dann kam Auto-Chess und seitdem spielst du eigentlich Auto-Chess. AKA jetzt TFT. Und machst eigentlich nichts anderes mehr. Und machst jetzt eigentlich fast das gleiche wieder, was du, wenn wir das jetzt einfach mal skippen, die Auto-Chess-Zeit, ich meine, da haben wir halt gespielt und dann TFT. Und jetzt machst du eigentlich wieder, du baust dich langsam so wieder ein bisschen ähnlich auf wie in Heroes jetzt mit Riot. Ja. Weil du jetzt halt auch offiziell auf Riot-Kanälen TFT kommentierst.
Ja, also ich baue mir das gleiche Setup für den gleichen Fail wahrscheinlich. Aber aber ich habe also da einfach ein bisschen mehr Vertrauen, muss ich sagen. Also ich hatte, wie gesagt, immer den Eindruck, ich habe einfach immer Blizzard-Titel gespielt und wenn ich schaffe, da mit Blizzard zusammenzuarbeiten, dann habe ich es quasi geschafft, dann bin ich safe. In dieser unsicheren Internetwelt habe ich einen einigermaßen verlässlichen Arbeitgeber quasi und das Vertrauen in Blizzard habe ich mit der Zeit verloren und das hätte ich jetzt mehr an Riot. Ich meine, aber also ne, du sagst zu Recht, es fängt so an. Ne? Also ich habe eigentlich quasi eher einzelne Aufträge und so. Also es ist vom Maßstab natürlich ganz anders als bei so einer etablierten Profiliga, die garantiert ist für Jahre und so.
Ja, klar. Aber TFT hat sowas ja noch nicht. Ich meine, jetzt machst du das Influencer-Showdown, kommentierst du, oder?
Mhm, ja.
Immer noch. Und das war noch irgendwas. Den Star Cup?
Genau, ja.
Genau. Und ja, und ansonsten bist du so ziemlich der aktivste TFT-Spieler und der einzige Mensch der Welt, der dieses Spiel richtig mag. Und damit haben wir die Introduction komplett fertig und jetzt darf Steve mitreden.
Ja, sorry, wenn ich zu lange ab. Ich war, es waren viele Überhaupt Jahre. Nicht.
Ich finde es ganz spannend. Ich finde so.
Es waren sehr viele Jahre.
So ein Lebenslauf ganz spannend.
Und natürlich, was ich noch erwähnen muss, du machst den E-Sport-Eintopf-Podcast mit Nunja. Da haben wir mit Nunja schon drüber geredet gehabt. Ne? Also, das ist das Pendant, damit Steve auch Bescheid weiß. Ich weiß nicht, ob er das weiß.
Jetzt wieder. Ja. Ja, was mich interessieren würde irgendwie, wenn du so ein RTS-Junkie bist und das so viele Jahre exzessiv betrieben hast. Jetzt gab es letzte Woche die große News irgendwie, dass Mike Morheim irgendwie mit seinem, wie heißt es, Dreamhaven und diesen Frostbite Studios irgendwie, die ja irgendwie aus den ganzen alten Blizzard-Recken im RTS-Bereich besteht, eine Partnerschaft mit der Unreal 5 Engine am Start haben. Und auch wenn ich nicht so Bock auf RTS habe, aber leuchten da nicht die Augen, wenn man sich vorstellt, irgendwie das nächste dicke RTS irgendwie von den alten Leuten irgendwie und dann auch noch mit Unreal Engine 5? Was ist da so deine Analyse?
Ja, also ich meine, also tatsächlich würde ich das, glaube ich, nicht verfolgen, wenn ich nicht den E-Sport-Podcast machen würde, weil ich einfach sonst quasi das Spiel spiele, wenn es rauskommt. Also ich bin nicht so, ich verfolge sonst so die News quasi, nicht so die Gaming-News. Aber was das Projekt angeht, hast du natürlich völlig recht insgesamt. Das Vertrauen, was ich für Blizzard verloren habe, das verbinde ich letztlich viel mit diesen Leuten natürlich. Und insofern hat man natürlich das Gefühl, wenn die jetzt was Neues bauen, das wird bestimmt großartig. Trotzdem weiß ich aber nicht, ob RTS einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. In diesem Jahrtausend. Also
ist auch mein Gefühl, ja.
Kann also sein, ich habe zwischendurch halt Sachen gespielt. Also es gab ja zum Beispiel dieses The Abillions, was nochmal ganz erfolgreich war.
Was ist denn eigentlich mit meinen Kumpels von King Art? Wie heißt es? Iron Harvest. War das nichts für euch? Da haben das so viele von geschwärmt.
Das habe ich tatsächlich mal promoted gespielt. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich fand das geschickt gemacht. Es war ein bisschen buggy, also sowas so die Steuerung angeht.
Das werden die aber mittlerweile gefixt haben, oder?
Ja, also wie gesagt, das macht ja echt Spaß. Naja, also was bei StarCraft halt so wichtig war, war natürlich diese sehr präzise Steuerung und dass man sich da eben auch voneinander absetzen konnte. Da hatte ich jetzt hier das Gefühl, dass da sehr viele Sachen dann quasi so automatisch passieren. Und das ist natürlich, letztlich können die Einheiten viel komplexere Sachen. Aber es fühlt sich dann gleichzeitig random an, ob sich eine Einheit geschickt irgendwie in den Graben wirft oder zufällig irgendwie genau auf den Stein fällt und sofort stirbt, wenn sie angegriffen wird, weil sie eben nicht geschützt liegt oder so. Da hatte ich jetzt auf den ersten Blick den Eindruck, dass das eben Tiefe verhindert. Aber also ich kann einfach ganz allgemein sagen, ich weiß es nicht mal, ob mich jetzt selber noch ein RTS reizen würde jetzt. Also The Williams, Iron Harvest sind so Sachen, habe ich gerne noch mal ein paar Stunden gespielt.
Ja, Billions war toll. Selbst ich mochte das. Ich habe auch 30 Stunden gespielt oder so.
Aber ich weiß nicht, ob ich mich noch mal so reinkämpfen würde. Und ich kann es gar nicht sagen. Also vielleicht hängt das auch mit meinem hohen Alter zusammen, dass ich von vornherein weiß, ich kann es nicht schnell genug oder so.
Aber RTS ist doch eigentlich irgendwie in unserer Zeit, wo E-Sports immer dicker wird, eigentlich ein dankbares Genre, theoretisch, oder?
Nee. Ja, würde ich schon eigentlich vom Aufbau erstmal auch so sehen.
Ich würde nein sagen.
Warum?
Ich glaube, das Problem ist, dass sich die gesamten E-Sport-Teams eher, oder die ganzen E-Sport-Titel eher in entweder Battle Royale, was halt sozusagen das neue große Genre ist, oder in Team-Sachen aufgeteilt haben. Ne? Wenn wir uns die MOBAs angucken oder auch die Shooter dann wie Overwatch, Counter-Strike, Valorant, sind alles Teamspiele. Dass die Leute, ich glaube, ich meine, du wirst ja nicht ein guter RTS-Spieler, wenn du nicht insane tryhardest, ne? Und du musst das halt alleine machen zu großen Teilen. Also,
aber ist die Frage, was du meinst, ne, mit sich total anbieten, weil natürlich hat PUBG zum Beispiel das Problem, dass das quasi unverfolgbar ist. Fortnite noch viel schlimmer. Also sich diese Observer-Position dann anzuschauen, wo dann einfach alle übereinander stehen, alle haben sich irgendwie eingemauert und man
rafft. Mega geil, ne? Aber und ich glaube, die Jugend find's auch mega geil. Ich glaube nur Leute wie du dann, die es nicht gewohnt sind, die gespielt haben, oder Steve, die finden, also das ist unübersichtlich ohne Ende, keine Frage, aber du siehst trotzdem,
Deine These ist, Clays, irgendwie dieses klassische Einer gegen Eins Setting im E-Sports ist nicht mehr zeitgemäß. Sehe ich richtig, ne?
Ich glaube, es ist nicht die Zeit aktuell dafür. Vielleicht kommt das wieder, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mehr Spaß haben an Spielen, wo sie in Teams sind. Was lustig ist, weil sie toxic ohne Ende sind und die Welt verfluchen. Mhm. Mehr Spaß drauf haben. Und ich meine, es gibt einfach keine Ausnahme, die ich kenne, die kein Battle Royale ist, die groß erfolgreich in den letzten 5 bis 10 Jahren war, die wo wirklich ein One-on-One-Spiel wäre. Also ich kenne keins.
Ich glaube ja, dass wenn du im RTS mal, also ich meine, das ist so blöd gesagt, das Rad neu erfindest, aber das haben sie mit Warcraft 3 auch gemacht irgendwie, das RTS-Genre revolutioniert, indem sie da die Helden eingeführt haben. Und ich glaube, ich traue den, ich mir fällt die Namen jetzt nicht ein, aber ich habe die Gesichter vor Augen, dass diese ganzen RTS-Genies von Blizzard, die jetzt alle irgendwie bei Frostgiant arbeiten, unter dem Mike, dass die einfach, dass ich traue denen das zu, dass sie es machen wie früher Blizzard, dass sie einfach das Genre revolutionieren mit ein paar guten Ideen. Ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann. Ob es dann so groß wird wie StarCraft und Warcraft 3, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Das ist ja genau dasselbe. Wir haben letzte Sendung über die WoW-Nacht gesprochen. Die war halt damals so erfolgreich, weil es nichts anderes gab. Ne? Und die RTS-Spiele wie Warcraft 1, StarCraft 1, 2 und auch die alten Warcraft-Teile, die waren halt so erfolgreich, weil es keine Konkurrenz gab. Das ist halt das Ding, ne? Und heute hast du so viel Konkurrenz und wenn du heute irgendwie mit irgendwas erfolgreich sein willst, dann musst du halt wirklich innovativ sein, ne? Also wie willst du denn gegen die ganzen Autobattler und so weiter anstinken, ne? Wie du, finde ich, ganz, ganz gut gesagt hast, mit einem 1 gegen 1 oder maximal 2 gegen 2 Prinzip, ne?
Ich glaube einfach, das Socializen wurde wichtiger im Online-Gaming generell im Vergleich zu, naja, dann Anfang der 2000er Jahre oder so, oder meinetwegen noch mit StarCraft 2, weil die Leute einfach besser connected sind und mit ihren Freunden auch spielen wollen. So kommen sie in die Spiele, habe ich das Gefühl. Das ist viel wichtiger als früher. Ich meine, wenn du dich an 2004 oder so zurückerinnerst, da kanntest du ja nicht so viele Leute vielleicht, die auch spielen. Ich meine, da warst du happy, wenn du 1 gegen 1 spielen könntest. Und heute hast du irgendwie, keine Ahnung, 1000 Friends in Steam.
Ja. Und, ich würde das tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also ich finde, da wurde eigentlich viel versagt über die Jahre, weil Warcraft das zum Beispiel viel besser hingekriegt hat eigentlich. Also Warcraft 3 gab es diese Clan-Struktur und man hat ganz viel sowohl Stimmt. in StarCraft als auch also im Battle.net immer mit Leuten rumgehangen. Also man hat zwar 1 gegen 1 gespielt, aber es war immer eine Community von wirklich zig Leuten, die zusammen sich über das Spiel unterhalten haben oder auch ne, über Probleme im realen Leben. Und du hast aber recht. Also insofern
heute auch noch über Discord oder so, aber am Ende spielst du es halt trotzdem allein. Das ist auch ein Problem von TFT. in einer gewissen Weise.
Ja, also ich verstehe da deine Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube aber, solche Spielertypen gibt es trotzdem einfach, die diesen 1 gegen 1 Wettkampf schon einfach dann auch gerne mitnehmen. Aber, also, was eben StarCraft 2 zum Beispiel auch wirklich nicht gut gemacht hat, ist, dass es, wie du sagst, diese Strukturen gab es dann quasi gar nicht. Man musste das dann über Discord oder so machen und das gab es direkt am Anfang jedenfalls für StarCraft und so halt nicht in der Form, ne? Also, da hat man ja eher noch im IRC rumgehangen oder so.
Also, ich hinterfrage nicht, dass es die Leute immer noch gibt, die gerne One-on-One-Challenges haben wollen, ne? Ich bezweifle nur, dass es die Masse ist. Also, ich glaube einfach, dass der Mainstream eher hingeht, dass man sagt, ich meine, Spiele werden erst dann große E-Sport-Titel in der Regel, wenn du ja auch eine Casual-Basis hast. Du kannst ja nicht sagen, wie Artifact basically, mein Spiel zielt nur auf die Top 1% ab irgendwie und den Rest interessiert mich eigentlich nicht, ne? Das klappt ja nicht. Das heißt, du brauchst auch diese Casual-Basis und das kriegen halt zum Beispiel Fortnite oder League oder Valorant jetzt oder Counter-Strike und die kriegen das ja alle super hin, ne? Ich meine, da spielen halt, was weiß ich, 95% der Leute können das Spiel einfach nicht und machen nur Unfug.
Ja.
Und nach oben wird's dann halt immer dünner. Und ich glaube, das ist halt, die kriegst du halt vielleicht nicht mehr dazu, dass sie jeden Abend dann 4 Stunden One-on-One komplett alleine spielen in einem Spiel, was sehr anstrengend ist. Und ich meine, das muss man ja sagen, RTS sind einfach sehr anstrengend.
Ja, und ich glaube, das ist auch, was Steve meint mit keine Konkurrenz, weil natürlich gab es damals, also was weiß ich, Siedler, Earth, CNC und so, aber da hat sich, also ne, es gab eben einfach nicht diese anderen Genres und du hast sicherlich recht, dass es da einfach jetzt viele Spielertypen gibt, die da andere Sachen mitnehmen und es sind eben die realen Freunde aus der Schule. Ne? Ich habe natürlich damals einfach mit Leuten aus dem Internet gespielt. Mit meinen Kumpels habe ich nur angefangen, StarCraft zu spielen und dann relativ schnell mir Leute online gesucht. Und das ist sicherlich schon ein großer Unterschied. Aber ich glaube auch, was viel ausmachte für den Erfolg von StarCraft und Warcraft war das brillante Storytelling. Also sowohl diese überragenden Videos als auch einfach wirklich die Geschichte. Also die StarCraft Brood War Kampagne finde ich immer noch einfach quasi als Serie würde ich das auch gucken. Und ich weiß nicht, also inwieweit das zum Beispiel Iron Harvest auch macht, aber ich müsste mich halt, man muss ein bisschen Vorschusslorbeeren geben, um sich da voll drauf einzulassen auf die Geschichte. Und das tut man natürlich bei Frost Giant. Also wenn da jetzt was Neues reinkommt, dann freue ich mich quasi einfach nur die Geschichte mir anzuhören.
Ja, das Problem ist, dass es, glaube ich, noch Jahre dauern wird. Ne? Wir haben ja in unserer Stammformation alle 2 Wochen einen Spieleentwickler, mit dem habe ich genau letzte Woche darüber gesprochen, wie lange sowas noch dauert. Weil ja diese ganzen Blizzard-Splitter-Firmen mit ehemaligen Mitarbeitern irgendwie am Start sind. Da gibt's ja 3 oder 4 oder 5 sogar Studios. Und er sagte, ja, da müsst ihr mindestens 3 Jahre noch warten, bevor da was kommt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Und man weiß halt nicht, was in 3 Jahren ist. Ne? Dann kommt wieder irgendwie so ein Indie-Titel aus dem Busch gesprungen mit einem revolutionären neuen Ansatz, Genre, Konzept. Und dann kommen die dann mit ihrem RTS in 5 Jahren oder was weiß ich, in 3 bis 4.
Das ist halt das Problem. Wenige Jahre später kommt Diablo 4, nicht vergessen.
Ja, genau. Ja. Ah. Ja, ist scheiße, dass Spieleentwicklung so lange dauert, ne? Das ist ja schön, wenn man schneller reagieren könnte, ne? Ja.
Was dat?
Ja, jetzt fangen wir uns an, super.
Jetzt fangen wir uns an, ist vorbei. Nee, wir können.
Trauriger Punkt.
Ja. Toter Punkt.
Ich dachte, Steve will noch was, aber.
Nö, ich denke, da ist nichts hinzuzufügen, denke ich, ne? Das denke ich.
Wir können ja mal über TFT reden, weil da Nomi natürlich am meisten drin ist und ich das Set ja schon wieder großen Unfug finde. Also, ich stream seit einer Woche übrigens nicht, weil das ich komplett.
Mir total leid.
Ja. Nee, das ist kein Problem. Ich bereite mich mental auf Burning Crusade vor.
Nice.
Ja, ja, nur noch ein paar Tage, es wird super, hoffe ich. Ich muss jetzt meinen Account bald reaktivieren. Ich hoffe, mein. Wie war das früher?
Man muss da musst du dich mal fragen, Steve. Du hast doch zu der Zeit auch WoW gespielt, durchweg, ne?
Ja. Tut mir leid, vorweg, Steve, es tut mir jetzt schon leid.
Okay, was kommt jetzt?
Meine Erinnerung ist, wir haben auf Destromat gespielt und wir haben dann uns qualifiziert irgendwie bei einem PvP-Event für die Beta, für ein Burning Crusade. Und ich habe danach aufgehört, weil mich auch zu der Zeit dann nicht überzeugt hat, was Blizzard eben nicht an neuen Systemen reinbrachte und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, es bleibt alles sehr ähnlich und ich fand es irgendwie nicht reizvoll. Erinnerst du dich an so ein Gefühl? Oder also Endless hat das völlig als insane dargestellt, weil TBC alle am allerbesten gefunden haben für immer ever.
Ich glaube, dass, keine Ahnung, weißt du, bei, das ist halt der Punkt, den wir gerade schon angeschnitten haben, diese persönliche Komponente, ne? Irgendwie, wir Menschen neigen ja dazu, Dinge zu idealisieren, wenn das Gesamtpaket gestimmt hat. Und deshalb ist ja auch jetzt dieser Remake oder dieser, wie nennt man das? Reboot irgendwie so erfolgreich. Weil die Leute denken irgendwie, ja, damals, weißt du, so, bei mir war es so, ich war Student, irgendwie, ich kam aus Warcraft 3, war so ein bisschen frustriert, weil es da irgendwie nicht weiterging, irgendwie, und weil irgendwie die Community ein bisschen toxisch war in Deutschland, also fand ich zumindest. Und dann kam dieses WoW irgendwie und damals war Blizzard halt noch Blizzard und hat halt irgendwie dieses Genre mit diesem MMO einfach komplett revolutioniert. Vorher gab es irgendwie Darkstraft, Camelot und solche Spiele, die eigentlich so zu 100% eigentlich Grinder waren. Und dann kam Blizzard an und hat irgendwie mit Quests gemacht und wie du schon gesagt hast, eine Mega-Story dahinter. Und es war so viel möglich und es war eine komplett neue Welt und alle haben es gespielt, irgendwie alle. Und das war einfach eine geile Zeit. Es war so eine Aufbruchsstimmung. Und dann kam das erste Add-on mit Burning Crusade und dann kam das Fliegen rein und so weiter. Und diese Wahnsinnsgeschichte mit Illidan, den alle noch aus Warcraft 3 kannten. Das ist ja genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, ne? Irgendwie Warcraft 3, die geile Geschichte. Illidan, Arthas, du hattest deine Helden irgendwie in diesem MMO, du konntest sie mehr oder weniger ihnen gegenübertreten und gegen sie kämpfen. Und du hast schon recht, dass da irgendwie nie, also es hat Blizzard bei also im Prinzip ist es. Ja, man kann nicht sagen, noch dasselbe Game, aber das vom Grundsatz her dasselbe Game. Sie haben halt viele nützliche kleine Dinge über die Jahre reingebracht. Aber im Prinzip kannst du ja bei so einem Spiel das Rad noch nicht neu erfinden. Das heißt, es ist immer noch dasselbe Game. Das heißt, wenn du jetzt reingucken würdest, würdest du sagen, ja, Moment mal, okay, schön, irgendwie, du hast ein Raid-Tool, womit du Leute finden kannst und du hast Flugpunkte überall und die Quests sind ein bisschen moderner und die Instanzen gehen schneller. Aber im Prinzip ist es noch dasselbe Game. Und ich glaube einfach, dass viele Burning Crusade so gut in Erinnerung haben, weil das noch zu diesem Anfang von WoW dazugehört. Diese, für mich irgendwie, der damals irgendwie extrem groß war in der Gaming-Szene mit der WoW nach, mit Elimania und allem drum und dran, war das halt auch die schönste Zeit, weil ich da meine eigene große Raid-Gilde hatte, den pinken Kreuzzug, die pinken Gnome. Und auch ein ganz schöner Punkt, weil Blizzard damals noch nicht der Ansicht war, irgendwie, dass der Content, den sie machen, für alle ist. Sondern sie haben noch gedacht, okay, wir machen den Black Temple und nur die allerbesten Spieler kommen da rein. So. Und irgendwann haben sie damit gebrochen und haben gesagt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir den ganzen Content irgendwie für 1% machen, nämlich die Core Raider, sondern irgendwie. Wir machen den Content jetzt und es kann jeder rein. Die Core Raider kriegen dann eine schwierige Version davon. Und für mich war diese Zeit so geil, weil ich eine eigene Raid-Gilde aufgebaut habe und weil wir uns diesen Black Temple Illidan halt so hart erarbeitet haben. Weil damals war es so, du musstest wirklich von Dungeon zu Dungeon gehen und am Ende hast du quasi den Schlüssel, wenn du den Endboss besiegt hast, für den nächsten Dungeon gekriegt. Ah ja. Und es war halt so eine geile Reise und wir waren halt am Ende dann wirklich vor Illidan und haben Illidan besiegt und ich kann nur für mich sprechen, das ist einfach so die schönste Erinnerung, die ich irgendwie im Raid- und Add-on-Bereich hatte. Und ich glaube, ja. Also ich glaube, das spielt einfach viel Nostalgie mit. Irgendwie, ich denke, das ist bei Enclaves ganz genauso. Und deshalb freuen sich jetzt alle auf Burning Crusade, so, um jetzt mal hier so eine XXL-Erklärung zu liefern.
Ich muss hier mal reinkriechen. Also das Folgende war's. Nomi war auf meinem Stream, wir haben TFT gespielt vor 2 Wochen oder so, es war furchtbar, aber das lag an TFT. Und dann meinte er, also ich sagte, ich spiele dann Burning Crusade und ich bin ja niemand, der so gehypt ist auf Burning Crusade Classic jetzt, ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, sondern ich weiß, dass Burning Crusade insane war damals und ich hoffe, dass es mir ansatzweise Spaß macht jetzt. Also ich bin jetzt nicht so gehypt und sage, das wird das geilste Spiel ever, ne?
Genau so, für mich. Selbst für mich würde ich genauso sagen.
Und dann haben wir drüber geredet und dann sagt Nomi, er war von Burning Crusade ursprünglich enttäuscht und seine ganze Gilde und er hätten aufgehört, weil das so schlecht war. So in dem Dreh. Und dann bin ich
zum ersten Mal echt krass.
Ja, das habe ich von. Ich habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das von irgendwem höre. Jeder mag Burning Crusade, der damals gespielt hat. Wie konnte man das auch nicht mögen? Es war insane. Ich meine, es war Mitternachtsverkauf oder wenn du dann wieder daheim warst, dann ging erstmal dieses scheiß Portal auf, wo ungefähr 2 Milliarden Leute vor. Wo warst du denn überhaupt? Im Ödland? Nein, das war nicht im Ödland. Wie hieß das nochmal?
Verwüstetes Lande.
Ja, da standen sie. Das fing schon mal an. Dann kommst du rein, siehst instant den Teufelshäscher. Wie zur Hölle kann ich das nicht irgendwie komplett machen? Und ich meine,
alle. Und auf deinem ganzen Questweg begleitet dich Illidan. Du hast immer wieder mit Illidan zu tun, ne?
Und ja, vor allem, wenn du es erstmal Narkrand siehst.
Ja,
und
Wahnsinn.
Dann auch die, ich meine, dann Karazhan. Was war Karazhan für ein geiler Raid?
Narkrand ist tatsächlich meine einzig positive Erinnerung. Aber man muss natürlich sagen, also ne, es war natürlich, was ich da in der Beta spielen konnte, war natürlich nicht der Raid-Content. So, ne? Also insofern ist es schon eingeschränkt.
Deshalb spiele ich keine Betas mehr ausführlich, ne? Weil ich mir einfach nicht den Release kaputt machen will.
Ja, aber das machen sie ja nie da. Aber generell, also ich habe, wie gesagt, von Nomi. Nomi ist sehr oft sehr special in seinen Einschätzungen von Dingen. Und das habe ich das erste Mal gehört. Aber er hat das halt so dargestellt, als ob das so eine Generalmeinung wäre.
Offenbar. Aber lustig ist doch, trotz der Tatsache, dass wir das früher so geliebt haben, also ich sehe das genauso wie du, was deine Zusammenfassung jetzt für Burning Crusade Classic, was am Dienstag rauskommt. Trotz der Tatsache, dass wir es damals so geliebt haben, sind wir jetzt so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das, sind wir so Realisten oder so, dass man so sagt, ja, okay, man guckt da ja, rein also, und spielt vielleicht 2-3 Wochen irgendwie, macht vielleicht Max-Level und aber Raiden, nee, schon, oh, um Gottes Willen, vielleicht ein bisschen.
Ich habe ja Classic sehr aktiv gespielt jetzt, ne? Also am Anfang. Und das, ich habe ja nur deswegen aufgehört, weil es ein falscher Patch war. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte das Gefühl, dass es wieder das alte Feeling ist.
Echt?
Ich glaube, wen hatten wir? Wir hatten Trunken letztes Mal, ne? Mhm. Und der meinte ja, das Feeling wäre nicht mehr das gleiche, das könnte nicht mehr das gleiche sein. Irgendwie sowas. Nee,
nicht mal ansatzweise.
Und das fand ich eben nicht. Also ich habe gelevelt von Anfang an, ne? Wirklich, als es losging, habe ich ja angefangen zu leveln. Ich hatte einen meiner alten Kumpels von damals, von 2005, mit im Gepäck und wir haben zusammen gelevelt. Das war natürlich auch deswegen nochmal extra geil. Und auf dem Weg haben wir, oder habe ich, habe auch viel alleine gespielt, viele Sachen erlebt, die du im heutigen WoW nicht erleben würdest, weil du nicht drauf angewiesen bist. Das hatte ich immer noch, weil das Spiel dich einfach dazu forst. Ne, es ist einfach so, ich meine, du musst halt dir eine Gruppe für die Höhle des Wehklagens suchen. Oder für was auch immer. Du musst halt wirklich gezielt mit Leuten interagieren. Dir wird geholfen, weil das Leveln einfach viel, viel schwerer ist. Weil du halt nicht jeden einzelnen Mobgruppe alleine machen kannst. Das fängt ja schon an in Crossroads und Umgebung, wo du teilweise Probleme hast. Ne? Und ich finde, das Feeling war in vielerlei Hinsicht das Gleiche. Vielleicht nicht ganz so wie damals, okay, aber ich habe sehr viele Kontakte geknüpft, einfach beim Leveln, wo ich einfach Leute gefunden habe und wir da ein bisschen rumgelaufen sind. Und ich hoffe, dass Burning Crusade das halt auch wieder hinkriegt. Weil ich denke, das macht's halt aus beim MMORPG. Dass ich halt nicht auf den Dungeon Finder klicke und dann 4 komische Russen in meiner Gruppe habe. Nichts gegen die russischen Spieler. Das ist bestimmt toll. Nur, ich werde keine großen Kontakte zu denen knüpfen können. Na, also,
das ja, ist einfach ziemlicher, ziemlicher Russenrassist. Ja. Nee, das Problem ist folgendes. Ich fand das Leveln ganz schlimm. Also ich habe es ja auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, mit Level 50 oder so abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Was wirklich genervt hat, weil irgendwie Blizzard damals noch diese, so gefühlt dieses Feature eingebaut hat, dass irgendwie du möglichst so oft stirbst und irgendwo, wenn du stehst, roamen irgendwelche Mobs von Geistern auf dich zu. Und das Level ist einfach Krebs. Und wenn du nicht mal eine Zweiergruppe als Krieger schaffst, irgendwie das, also ich fand das ganz, ganz furchtbar. Und das ist halt das Problem, ne? Damals gab es nichts anderes und die Sachen, also andere MMOs waren halt Grinder. Von daher war das WoW Vanilla damals halt so ultra gut und innovativ und so weiter. Aber heute ist es das halt nicht mehr irgendwie im Vergleich zum Retail oder zu anderen Spielen ist halt das Leveln in WoW Classic halt ganz, ganz furchtbar.
Ich das war, jetzt, was ich verhasste übrigens bei TBC, dass ich einfach die gleichen Quests wieder machen muss, dass es eben da keine Innovation gab. Mhm. Also heutzutage sind ja die Quests viel, viel geiler. Ne? Also du hast zwischendurch Videosequenzen und was du einfach mechanisch da in dem Spiel machen kannst, ist viel krasser. Ja. Während ich halt einfach in Nagrand 30 von denen, 30 von denen, 30 von denen töten muss. Und das hatte mich einfach runtergezogen letztlich. Und ich glaube, diese Ankirei-Farm-Geschichte, ne, da habe ich ja wochenlang Krokodile auf irgendeiner Insel getötet.
Für alle.
Ja. da reicht es einfach. Also da hatte ich das Gefühl, also sie bremsen mich ja die ganze Zeit aus. Auch der Raid-Content, das gab da dann Sachen, die man nicht besiegen konnte und so. Und ich hatte das Gefühl, sie haben einfach da nicht genug Innovationskraft, mir wirklich viele neue Sachen vor den Latz zu setzen. Und ich war vor allem frustriert, weil am Anfang immer mit announced wurde, ja, es gibt dann auch so Sachen, die man sich für das Gildenhauptquartier aufbauen kann, was weiß ich, quasi eigene Stellung irgendwo auf der Karte. Also mich hat immer PvP eben gereizt. Ich liebte diese Zeit zwischen Terence Mill und
ja, wir alle. Ja,
Zauschauer. Genau, Zauschauer. Und ich dachte halt immer, solche Sachen kommen. Also, ne, dass man wirklich irgendwelche.
Ja, PvP hat Blizzard komplett verkackt, das muss man einfach sagen. Also gerade diese geile Stimmung aus Dark Age of Camelot mit diesen drei Reichen und diesen Stellungen, die man dann einnehmen oder verteidigen konnte. Ich kann mich da irgendwie an eine große Gilde erinnern, wo ich war, die dann nachts anrief irgendwie, ja, scheiße, irgendwie die Gilde so und so greift jetzt hier an, ihr müsst alle online kommen und so, das hatte schon irgendwas. Und PvP in World of Warcraft war immer irrelevant. Es hatte nie Einfluss, also klar, sie haben da die Arena eingeführt und versucht da irgendwie E-Sports reinzudrücken, machen sie immer noch. Fand ich immer bescheuert. Und klar hat man schöne PvP-Erinnerungen, irgendwie so, was weiß ich, Warzone Gulch und die Flagge campen und immer V-Grinden, um den Schweinehammer zu kriegen. Das war alles ganz nett, aber es war nie relevant für die Welt. Also du hast nie das Gefühl, ich tue gerade was für, keine Ahnung, für die Horde oder für die Allianz, sondern genau, es war immer nur irgendwie, ich grinde, um irgendwas zu bekommen. Und PvP in WoW haben sie leider nie hingekriegt und auch diese Gildenkomponente, die du sagst, ne? Irgendwie so, das kriegt jedes Dulli-MMO hin, irgendwie ein Housing oder ein großes Gilden-Ding, irgendwas man vielleicht sogar verteidigen muss und so, und habe ich auch nie verstanden irgendwie. Sie, das ist halt auch so ein Hearthstone-Aspekt, ne? Sie machen seit keine Ahnung, wie viele Jahren, 15 Jahren WoW und haben nie irgendwie Innovation oder richtiges Engagement in den Gildenbereich gesteckt, was total schade ist eigentlich.
Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich meine, das mit den Quests, dass die nicht innovativ waren in Burning Crusade, das lasse ich gelten. Das hat mich aber nicht interessiert, weil ich nach 10 Stunden Max-Level bin. Also da läufst du ja einfach durch, wen zur Hölle interessiert's. Also ich habe die Nahkant-Quests deutlich lieber, als dass ich irgendwas Kompliziertes machen muss, weil es halt nur ein Mittel zum Zweck ist. Ne? Ich meine, du willst 70 werden und willst dann anfangen, Karazhan zu gehen. Ich meine, das ist der Plan. Zumindest für mich und für uns damals. Und Classic war cool, fand ich. Also ich kann das von Steve halt nicht teilen. Ich fand die Erfahrung genau wie damals super. Ich meine, ich bin auch ein Hunter.
Lass mich da nochmal nachfragen. Weil dieses in die Welt eintauchen, was man halt da vor 20 Jahren hatte, das finde ich generell halt bei WoW einfach nicht mehr so da, weil ich mir eben nicht selber überlege, was ich für eine Skillung mache oder so, oder welche Quests ich als nächstes mache, sondern weil es für alles halt Guides gibt. Und wenn ich mir die Sache nicht im Internet anlese, dann mache ich es suboptimal, garantiert. Und
dann machst du das halt. Das hat mir halt nie was gegeben, dass ich mir mein eigenes Bild groß raussuchen musste.
Aber glaubt ihr das nicht in Version?
Nein, also mir geht's ja darum, dass ich, also in Classic ging's mir darum, in Vanilla jetzt, in Vanilla Classic und auch in Burning Crusade, weil das immer noch die gleiche Zeit ist, ab WoTLK geht's bergab aus meiner Sicht, wobei WoTLK auch noch okay ist über weite Strecken. Mir geht's ja darum, dass ich das Gefühl habe, dass das, was ich da tue, Relevanz hat und andere Leute von dieser Relevanz mitbekommen. Also na, das ist basically das Äquivalent zu, du fährst halt ein Lambo. Ich meine, es ist einfach relevant aus meiner Sicht, dass ich die anderen Leute, die mit mir spielen, dass ich die kenne und die mich kennen. Und sei es nur vom Namen. Das ist für mich durchaus relevant. Und wenn das einfach austauschbare, das könnten genauso gut NPCs im Retail sein. Ich würde das nie mitbekommen. Also, keine Ahnung. Da laufen Leute rum, ich werde die einmal sehen und werde die ziemlich sicher nie wiedersehen durch Cross-Reimpuls und Co., nicht wahr? Und das war halt in Classic noch nicht so. Und auch in Vanilla Classic jetzt kannten wir relativ schnell den Server. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass wir, also auch die Allies zum Beispiel, das ist ja auch relevant. Ich meine, da hast du da deine typischen Camper gehabt, die auf dem ganzen Server bekannt waren, die Gegner sozusagen, die immer irgendwie in Tyros Hand die Leute beim Farmen getötet haben und dann sind da Krieger ausgebrochen, weil jeder seine Guildies geholt hat. Das sind einfach relevante Sachen für mich. Und ich finde, das hatte Vanilla Classic wieder, weil es halt das gleiche Spiel war, das hat es halt wieder hinbekommen gehabt. Ne? Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass wir instant wieder Serverintrigen hatten. Wir waren bei Onyxia irgendwie in der dritten Woche oder so mit einer Duo- oder Triple-Gilden-Setup. Und irgendwer mochte den einen nicht. Und dann gab es hinter den Kulissen ganz viel Stress. Und auf einmal ist der halbe Raid geliefert. Ich meine, weil da irgendwas hinter den Kulissen war und dann sagten die, nee, mit denen reden wir nicht mehr, mein Gildenleader hat mir es verboten und ich so, what the fuck, was ist das für eine Kinderscheiße? Und das ist natürlich auch Kinderscheiße, aber das ist halt dann auch, so ist das halt. Wie soll ich sagen? In der Sekunde magst du das vielleicht nicht, aber das gibt dem Ganzen halt wenigstens ein bisschen Bedeutung. Ja, das ist
authentisch dadurch, dass halt diese Kindergartenkriege da ausbrechen. Das
hatten wir früher auch. Ich war ja auf Erreda in Classic und wir hatten halt drei große Gilden in den meisten Zeiten und jeder einzelne von denen hat sich gehasst. Du durftest auch nichts mit den Leuten tun. Eigentlich. Und ich habe dann irgendwann Worldboss-Gruppen gemacht und habe die Gilden zusammengebracht, so ein bisschen damals. Und dann habe ich Stress bekommen von meinem Gildenleiter. Also so eine Situation war das, ne?
Peinlich. Das ist ja oder die Gilden, ich hätte fast gesagt die Gilden-Bitch, aber jeder weiß, was ich meine. Die eine Dame, die in der Gilde war und die immer Drama ausgelöst haben, weil die Nerds sich irgendwie um sie, ich sag's mal ganz vorsichtig, bemüht haben und naiv waren zu glauben, sie könnten da irgendwie ihre große Liebe finden, die dann meistens irgendwie auch im Gilden-Drama geendet ist. Das sind alles so,
ja, aber das sind halt Anekdoten, Sachen, die kennt jeder, sind, oder? Ja. Also ich meine, das sind halt Sachen, die es ausgemacht hat, weil es halt einfach eine extra Komponente, die nichts mit dem Spiel hatte, gab. Also die hat ja überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun an sich, ne? Das ist ja nicht, dass es irgendwie Content ist. Ja,
soziale Komponente quasi. Genau.
Die Social-Komponente, die Blizzard halt kontinuierlich komplett vernichtet hat bis zum heutigen. Jetzt sagen dann Leute wieder, ja, aber wenn du noch eine gute Gilde hast, geht das ja. Ja klar, aber du wirst halt keinen Stress mit anderen Gilden haben. Du wirst, alleine schon deswegen, weil es keine Worldbosse mehr gibt zum Beispiel. Ich kann mich damals erinnern, am Anfang von Classic hatten wir, oder ja, so Anfang von Vanilla, ich muss aufpassen, dass ich es richtig sage, da hatten wir noch Telefonketten für Classic. Und da stand ich um 4 Uhr morgens irgendwie, es war Schultag, da wurde ich aufgeweckt und ich musste den nächsten anrufen und dann standen wir damals mit DB um 4.20 Uhr oder so morgens unter der Woche vor Kessack mit einem vollen Raid zusammen mit 2 Ali-Raids, die auch da standen und 2 Horde-Raids von den anderen 2 starken Horde-Gildens und mit ein paar Randoms. Und dann sind unsere Leader ins Teamspeak gegangen und haben, weil du konntest Kessack ja nicht töten, wenn die anderen nicht einverstanden waren, ne? Kessack hat sich immer geheilt, wenn irgendjemand gestorben ist. Das heißt, du hättest dich einfach rein suiciden können und die hätten den nie getötet. Deswegen musstest du das abstimmen. Und dann haben wir dann halt irgendwelche festen Regelungen getroffen unter den großen Ali- und Horde-Gilden wohlgemerkt, wie wir den jetzt töten, wer denn den ersten Versuch bekommt und so weiter und wer die ganzen Randoms, die da reingerannt sind, irgendwie tötet. Und dann haben wir halt so, ich meine, das sind halt Sachen, die mir von Vanilla hängen geblieben sind und zu Teilen eben auch von Burning Crusade. Und das macht für mich halt das Spiel aus, im Vergleich zu, ich drücke halt auf den Dungeon Browser. Und dann habe ich einen Russen, 2 Franzosen und was weiß Italiener. Ich noch da in der Gruppe. Und keinen von denen, mit dem kann ich nicht mal reden, die können teilweise nicht mal Englisch. Und die sehe ich auch nie wieder, die sind mir völlig egal. Währenddessen ich halt feste Gruppen hatte damals, weil ich sie brauchte. Und ich glaube, der Mensch, der Spieler muss dazu gedrängt werden. Weil ich würde ja heute jetzt in Retail nicht wirklich freiwillige Gruppen suchen. Das ist ja total nervig. Das sehe ich durchaus ein. Ne?
Also ich weiß genau, was du mir sagen willst. Ich verstehe das total. Ist alles richtig. Irgendwie die Frage ist aber, wo wir wieder dabei sind, irgendwie, ob diese Form des Gamings noch zeitgemäß ist. Ne? Also es ist jetzt keine Wertung in irgendeiner Form. Aber die Leute wollen doch irgendwie alles von Arsch geliefert kriegen heute. Die wollen doch irgendwie alle 3 Sekunden irgendwie einen Erfolg oder ein Item oder so haben. Die wollen doch irgendwie sich nicht mehr irgendwie um Gruppensuche kümmern, so richtig zumindest, sondern die wollen halt einfach auf einen Knopf drücken und das System fügt sich dann in eine Gruppe ein. Dass da natürlich Flair verloren geht, wie du gerade richtig sagst, ist völlig klar. Aber die Frage ist, ob das noch zeitgemäß ist. Das ist ganz interessant, weil ich glaube, das Gaming hat sich
Classic spielen, offenbar. Ich meine, die haben ja auch WoW Classic lange gespielt, viele Leute.
Ja, das ist halt die Frage. Wurde
WoW Classic vernichtet,
weil die Leute mal das spielen, ne?
Also sie haben es alle gespielt, aber sie haben es alle auch nur kurz gespielt. So wie ich sind halt viele sehr, sehr früh rausgekommen.
Ja, das stimmt nicht. Also da haben genug Leute durchgespielt. Und das, obwohl der Patch komplett null war.
Das stimmt schon, weil immer mehr Server irgendwie kleiner wurden und dann zusammengelegt wurden. Also die Leute sind relativ schnell wieder gelieft.
Am Anfang hatten sie 2 große Server geplant, dann war der Ansprung so groß und sie haben, glaube ich, 4 oder 5 extra deutsche Server gemacht und haben davon ein paar wieder geschlossen später. Okay, aber wie gesagt, der Patch war halt auch ein Witz. Es gab keinen Raid-Content. Es gab einfach schlichtweg keinen, weil alles, du bist einfach durchgelaufen. Wenn sie das, und das ist jetzt in Burning Crusade wahrscheinlich der Fall, dass das auf einem gescheiten Patch gespielt wird, das heißt, dass Krul und Karazhan so schwer sein werden wie früher, dann ist das halt eine ganz, ganz andere Geschichte.
Ist halt die Frage, ob das so sein wird. Bist du dir sicher?
Schon der gesagt? Patch ist so, dass er so sein soll, ja.
Das heißt, die sind auch nicht genervt, ja?
Die sollen nicht, also ich glaube, es ist ein leicht nach ursprünglichem Release, aber nur für Bugfixes und Co.
Okay.
Von daher, so ist mein Stand. Das ist sehr schwer, Stand da richtig
zu finden. Ich bin sehr gespannt, ob die nochmal so einen Erfolg haben wie mit dem Classic Release, weil da irgendwie alle da wieder zurückgekommen sind. Ich habe es ja irgendwie an den Animania Classic Zahlen gesehen, was wir oder in der Release-Sendung, wo wir, ich weiß gar nicht, wie viel, 60.000 über den Abend oder noch mehr Viewer hatten. So, alle sind zurückgekommen. Und aber viele haben halt irgendwie nach 2, 3, 4 Wochen wieder aufgehört. Und jetzt ist halt die Frage, ob das im Burning Crusade auch nochmal passiert oder ob die Leute sagen, okay, ich habe jetzt gecheckt, dass irgendwie ich diese Zeit damals zurück wollte. Und das kann mir halt WoW Classic in dieser Form vielleicht nicht mehr geben. Und deshalb brauche ich auch bei Burning Crusade nicht mehr reingucken.
Wenn es kein Content gibt. Das ist schon klar. Also man muss halt schon, das hält das Ganze halt zusammen. Das ist halt das übergeordnete Ziel, was die Gilden und Co. zusammenhält. Wenn du das wegnimmst,
glaube ich nicht. Also weil ich glaube, dass viele, also um Raid-Content zu machen, musst du ja 60 werden. Ich glaube, dass viele irgendwie gar nicht Level 60 erreicht haben, weil sie das Level genauso wie mich so mega abgefuckt hat. Also ich glaube ja, nicht
nur, dass
natürlich
haben einige auf dem Weg. Natürlich sind da einige auf dem Weg. Na, nur die Harten kommen in Garten, Steve. Da warst du nicht dabei. Was soll man machen?
Ich bin Level 60. Was willst du denn? Ich habe einen Level 60 Charm. Was willst du von mir?
2 Jahre Pause. Scheiße.
Na, immerhin. Und ich habe gesagt, ich werde Level 60, ich bin Level 60. Und ich habe schlauer gemacht als ihr, weil ich habe irgendwie, war die ganze Zeit rested am Ende, hab noch schön irgendwie am Ende den Burning Crusader Pre-Patch, doppelte XP für Quests. Das war entspannt, ne? Und jetzt haben wir noch irgendwie, wenn du diese Deluxe-Version hast, und die kriegt man ja als Blizzard-Influencer, dann hast du noch so einen Boost dabei. Das heißt, ich habe irgendwie jetzt noch einen Priest auf 58 geboostet. Und jetzt irgendwie der Wartezeit, bis es endlich released wird, habe ich schon geheilt. Das hat auch Spaß gemacht. Bin einfach ein super Priester, ne?
Wir werden es ab nächster Woche sehen, wie es ist. Ich hoffe, das alte Feeling kommt ein bisschen wieder. Natürlich kommt es nicht genauso wieder, weil du die Sachen kennst. Aber wenn ich einen Monat Spaß habe, bin ich ja mehr als zufrieden.
Das ist okay. Ich glaube, darauf wird es von mir auch hinauslaufen. So 2 bis 4 Wochen, ein bisschen leveln, ein bisschen genervt sein, dass man von diesem, wie heißt das große Ding mit dem furchtbaren Geräusch, was dir in den Rücken fällt und dich tötet. What? Wo du vorhin gesagt hast auch, das war das Erste, was man sieht.
Der Teufelsfächer.
Ja, genau.
Naja, der ist
drauf, wenn der mich wieder irgendwie
creep-checkt. Ich habe den damals totgekitet. Das war eine meiner ersten Amtshandlungen. Ich bin ja Hunter. Ich habe den totgekitet und es hat ewig gedauert. Ja. Es hat ewig gedauert und hat nichts getroffen. Nein, absolut nicht. Der hat keinen Drop, der blöde Sack.
Ach, irgendwie scheiße, ey.
70 Silber oder so.
Oh Mann, aber du hast den Leuten irgendwie ihr Leveln. Musst du so sehen irgendwie. Du hast viele Tote verhindert dadurch.
So, gehen wir jetzt nochmal zu TFT, da wollte ich ja eigentlich hin, weil wir haben ja Nomi dabei als TFT, Profi wollte ich gerade sagen, das wäre aber böse. Als Vielspieler, warum, ich meine, ich habe Steve ja in TFT versucht reinzubringen damals, als das Spiel noch besser war. Es hat nicht so richtig geklappt. Den Steve haben wir nicht richtig bekommen für TFT. Stimmt. Der mochte Underlords dafür, aber aus irgendwelchen Gründen.
Mega.
Warum spielst du immer noch TFT? Was macht's für dich aus? Warum spielst du so viel? Also Nomi, muss man wissen, der spielt wirklich so viel. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Also tatsächlich verstehe ich es eigentlich, dieses Set nicht. Also du hast ja schon über die Chosen-Mechanik viel gewettert und so weiter. Mir trotzdem das letzte Set unheimlich viel Spaß gemacht, weil Variabilität reingezwungen wird, ne? Also man hat einfach sehr unterschiedliche Spielerlebnisse, je nachdem, was für Chosens man trifft. Auch wenn das von mir aus RNG und Luck und was weiß ich ist. Und das ist jetzt eigentlich natürlich nicht mehr so. Und gerade so Spielertypen wie du finden das jetzt eigentlich wieder super. Aber es nimmt halt ganz viel Flexibilität, ganz viel Variabilität raus. Und eigentlich müsste es mich wirklich total nerven. Aber irgendwie ist es nicht so. Und ich kann es dir tatsächlich nicht erklären. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran natürlich, dass ich jetzt plötzlich eben diese Möglichkeiten habe. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich diese Sachen casten kann. Ne? Ich battle quasi seit 1,5 Jahren, seit es Auto-Battler gibt, Riot an, lasst mich Sachen kommentieren. Das ist das, was ich eigentlich kann. Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und dass ich diese Sachen jetzt, die ersten Events jetzt kommentieren kann, das bedeutet natürlich einfach auch positive Energie. Also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen überdeckt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Armory eine große Veränderung ist, die doch sehr viel mehr Agency reinbringt, als einem so bewusst ist. Und ich glaube, deswegen macht es mir noch mehr Spaß, als ich gedacht hätte vorher. Und jetzt wurde da ja auch ein Change, den du wahrscheinlich hast und auf den ich mich sehr freue, angekündigt. Die Armory ist, dass man sich zwischendurch Items aussuchen kann. Ne? Das ist einfach, man hat ein bisschen mehr Agency als Spieler. Man kann so ein bisschen die Strategie steuern. Und jetzt kommt, dass man zwischendurch auch volle Items kriegen kann und spezifische Items, die zum Beispiel, es gibt zum Beispiel den Item Remover, wo man einfach die Items von einem Champion wieder runternehmen kann. Und das sind alles Sachen, die im letzten Set vorkamen und die ich sehr gut fand und die jetzt noch reingepatcht werden. Ich glaube, dann wird Z5 auch für mich richtig gut.
Ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich denke, warum ich habe mir die ganze Zeit gefragt, warum mir TFT so wenig Spaß macht. Und ich glaube, es ist das Itemsystem. Es macht mich einfach fertig. Diese Feste, ich meine, du bist vielleicht einfach nicht so wie ich, aber ich weiß in den meisten Spielen in 2-1 oder 2-2, was ich spielen werde und ich kann es auch von 6 der 7 anderen Leute sagen. Und der Rest ist nur noch Autopilot. Und ich glaube, das macht mich fertig. Das liegt halt daran, dass Mismatch Zockt hat heute übrigens auf Twitter einen Twit Longer gepostet, der eigentlich genau das Gleiche beschreibt, wie ich sage, dass diese Items so spezialisiert auf einzelne Champions sind, dass du sie entweder nicht slammst, was nicht geht auf High-Elo-Niveau, oder du festgefahren bist, ne? Weil du kannst halt dann einfach mit einzelnen Items nichts anderes mehr spielen. Und deswegen fühlt sich das für mich 30, 35, 40 Minuten so langweilig an mittlerweile. Und ich finde immer noch den größten Fehler, dass sie die Galaxies nicht einfach übernommen haben.
Ja, da bin ich bei dir.
Sind
für das mehr finde ich Flexibilität. Auch immer sein. Das ist ja, was ich bei Heroes so gut fand im Vergleich zu anderen MOBAs, dass es einfach verschiedene Karten gab. Das ist im Prinzip das Gleiche, was Galaxies leistet, ne? Dass man immer ein bisschen unterschiedlich spielen kann.
Ja, genau.
Na, was die Items angeht, stimme ich dir zu. Das war von vornherein ja das größte Problem von TFT aus meiner Sicht. Die Power-Level, die man kriegt durch die Synergies, aber vor allem auch durch die Items, sind einfach zu obszön. Also man kann eben nicht mal zwischendurch irgendwie so eine...
wechseln. Ich finde, du kannst immer weniger. Mit jedem Set kannst du es weniger. Ich finde es ganz furchtbar. Also mittlerweile... Also
ich habe die letzten Tage sehr erfolgreiche Wechsel, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ne, ob das am Level liegt oder ob es eben doch möglich ist. Ich weiß es nicht richtig.
Ich sehe es einfach nicht, keine Ahnung. Ich meine, du machst dich einfach so schwächer. Wenn du einen Chouchen gebaut hast, kannst du nicht mehr in Karma gehen. Wenn du einen Blue Buff gebaut hast, kannst du eigentlich nicht mehr in Vel'Koz gehen. Das ist halt einfach, also es geht immer noch, aber es wird einfach so viel schwerer. Naja, egal. Ja, es wundert mich, dass du immer noch so viel Spaß an TFT hast. Von daher bleibst du da wohl für immer. Immerhin.
Steve, ja.
Kommst du zurück zu TFT?
Nein. Niemals. Ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand, also es klingt jetzt blöd, das zu sagen, also ich bin halt einfach kein Riot-Dude, irgendwie, ich habe nie LOL gespielt, die ganze Story dahinter irgendwie kenne ich nicht, finde es einfach null spannend, das ganze Riot, beziehungsweise das ganze League-Universum. Und ja, es gab ja so einen Autobattler-Hype und ich warte immer noch darauf, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen gefühlt abgeklungen. Und ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand irgendwie so einen richtig, richtig geilen Autobattler macht, den dann wieder alle spielen. Das wäre früher der Job für Blizzard gewesen. Heute weiß ich es nicht. Ich habe Bock drauf. Ich fand auch Dota Underlords das sehr viel bessere Spiel. Aber ja, Steam bzw. Valve hat dann leider keinen Bock mehr darauf. Warum weiß ich
nicht? Wir haben es auch vor allem natürlich von vornherein als Mobile Game geplant. Ne? Also es sah einfach nicht so attraktiv aus, wie es hätte aussehen können und so in dieser Dota-Welt eigentlich.
Valve hat in letzter Zeit so viel verkackt, keine Ahnung, die hören auch immer viel zu früh auf und was weiß ich, also ist schade. Ja,
ja stimmt, wir würden alle Artefakt spielen, wenn sie das weiterentwickelt hätten.
Nein,
wir
nicht.
Steve würde Underlords spielen und wir Artefakt. Wir
haben ein tolles Leben. Keiner außer euch würde Artefakt spielen. Oder vielleicht noch ein paar andere Core-Gamer oder Streamer oder so. So ein furchtbares Spiel, aber egal. Clays, in 9 Tagen gibt's Loki.
Ich weiß. Und ich habe noch was Neues geguckt auf Disney Plus, was keiner mitbekommen hat.
Was kommt jetzt?
Also, ich weiß nicht, ob du zu alt dafür bist, aber für mich, aus meiner Kindheit, Nomi ist ja ungefähr im gleichen Alter, nur ein bisschen alter. Also, ich war ja großer Mighty Ducks-Fan.
Du, ey, guck ich auch, ja. Ich weiß genau, was du guckst, ja. Guck ich auch.
Ja, ja gut, wenn ich Mighty Ducks erwähne, gucke ich wahrscheinlich Mighty Ducks, aber... Ne, also
den Reboot da mit den Kids, ne?
Ja, Disney Plus hat eine Mighty Ducks-Serie gemacht, mit Emilio Estevez, also Gordon Bombay, mit dem Originalschauspieler. Das ist ja ein Bruder von Sheen, ne? Von Charlie Sheen.
Ja, Stiefbruder oder irgendwie so, ne?
Ah, oh, keine Ahnung. Aber ja, mit dem originalen Gordon Bombay und die alten Mighty Ducks-Filme waren ja... legendär. Ich meine, ich habe die letztens mal rewatcht sogar oder ein, zwei davon. Irgendwie sind die heute nicht mehr so gut, aber das ist ja öfters so, was man als Kind gesehen hat oder als jüngere Mensch muss einem da nicht mehr unbedingt gefallen. Heute wirkt es ein bisschen komisch. Aber naja, ich habe mir gedacht, kann ich mal angucken, habe nichts anderes zu gucken und das Reboot ist durchaus gelungen. Also ich meine,
super. Ich freue mich jeden Freitag auf eine neue Folge zu gucken. Also, ich liebe
das. Man muss halt wissen, es ist kein Reboot im eigentlichen Sinne, wo man sagt, die machen jetzt das gleiche wieder und das ist einfach nur geremaked, sondern es ist, die Story wird fortgeführt. Wir sind jetzt ungefähr 20 Jahre nach den Mighty Ducks Filmen und ich finde, das bringen sie auf ein sehr gutes Level. Das ist jetzt nichts.
Also die Serie heißt Mighty Ducks Game Changer, nur mal falls ihr reingucken wollt. Und lustigerweise habe ich noch einen anderen Tipp, die finde ich noch ein bisschen geiler. Und zwar ist das auch so eine, also es ist natürlich für ein sehr, sehr junges Publikum. Und das ist quasi dasselbe mit Basketball. Und da spielt irgendwie der, ich glaube Jesse hieß der aus Full House, spielt so ein NCAA, also so ein College-Basketball-Trainer, der irgendwie ausgerastet ist, also der 1000 Ringe gewonnen hat und der dann austickt. Irgendwie einen Stuhl aufs Spielfeld schmeißt und dann quasi rausgeschmissen wird und aber irgendwie Basketball verrückt ist und dann irgendwie den einzigen Job, den er noch kriegt, irgendwie an der Highschool von irgendwelchen Mädels und trainiert dann so ein Mädelsteam. Und das ist so eine ähnliche Zielgruppe und so eine ähnliche Form der Erzählung. Und ich liebe diese beiden Serien. Also das ist halt wirklich eher was für Kids, aber ich stehe total drauf. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, Mighty Gabs und Hotshot heißt, glaube ich, die Basketballserie. Kann ich sehr empfehlen irgendwie. Sind tolle Serien für Kids eigentlich eher.
Ja, ist das auch Disney Plus?
Ja,
genau. Weil das habe ich immer noch nicht. Muss ich mir das unbedingt holen? Das ist Pflicht?
Ja, aber natürlich, ja.
Safe. Big Shot heißt die Serie übrigens. Kann ich sehr das empfehlen. Ist wirklich gesehen. Toll.
Ja. Ich gucke aktuell Animes. Ich habe angefangen, Animes zu gucken. Das ist ein
Desaster. Tut mir leid für dich.
Ja, absolut. Das Beileid brauche ich. Aber Mighty Ducks ist wirklich, also man muss jetzt an die Zuhörer, man muss jetzt da nichts innovativ Großes erwarten, wo man sagt, hohoho, sowas hat man noch nie gesehen. Das ist eine sehr seichte Geschichte. die hat man auch schon. Aber das ist, trotzdem ist es so Feel-Good-Movie-mäßig, ne? Feel-Good-Serie in dem Fall, denke ich einfach. Es fühlt sich einfach okay an und man hat ab und an mal alte Gesichter und wer spielt die Frau nochmal? Das ist übrigens Laurie von Gilmore Girls. Das ist die weibliche Hauptdarstellerin bei den Mighty Ducks.
Die mag ich natürlich.
Ja, wer nicht? War aber einfach sehr gut anzugucken, wie alles, was Disney Plus macht. Fast.
Aber du bist natürlich auch so ein, also du guckst ja immer noch den ganzen Tag Disney-Filme, die du schon 20 Mal geguckt hast. Ich bin immer noch nicht so richtig sicher, ob das mein Ding ist.
Ja, nee, das ist ja, also Disney Plus kann man, ne, es gibt mehrere Gründe, warum man Disney Plus hat. Möglichkeit 1, man liebt Star Wars, wie Steve. Mhm. Dann ist Disney Plus schon mal gut. Möglichkeit 2, man liebt Marvel, wie ich, und Steve. Dann ist Disney Plus auch gut. Man guckt gerne Disney-Filme, wie ich. Das ist auch gut. Und man mag die Einzelserien. Ich meine, sie haben jetzt ja durchaus einige, also erst hatten sie Mandalorian, die zwei Staffeln. Jetzt haben sie WandaVision, das ist basically die MCU-Fortführung. Dazu Falcon and the Winter Soldier, auch MCU-Fortführung. Und wie Steve gerade gesagt hat, in 9 Tagen geht Loki los. Eine weitere MCU-Serie von Marvel. Und dann haben sie noch so kleine Leckerbissen wie die Mighty Ducks. Und wird halt immer mehr. Also ist schon das Geld ganz gut wert eigentlich, würde man meinen. Also für irgendwie, wenn du irgendwas davon
ja, hast. Ja, vor allen Dingen, es kommt ja so viel jetzt da, ne? Das ist ja noch der Anfang und ich finde, dass es jetzt schon irgendwie Must-Have ist, gerade wenn du, wie du schon gesagt hast, Star Wars oder Marvel-Fan bist, aber die ganzen neuen Serien kommen ja jetzt erst, ne? Also das ist ja erst der Anfang irgendwie. Die Bad Batch-Serie, so Animations-Star Wars waren noch nie so meins, aber da kommen ja richtige Kracher, also ich glaube, bald musst du es haben.
Ich finde es halt auch einfach geil, wenn, also ich gucke viele von den Marvel-Filmen oder von den Disney-Filmen einfach gerne wieder. Weißt du, ich habe nichts zu gucken und oder auch zum Einschlafen teilweise irgendwie. Ich habe gerne was am Laufen. Und dafür ist es halt einfach schon so gut, ne? Jeden einzelnen Marvel-Film auf Abruf nonstop gucken zu können. Also ohne Disney Plus hätte ich bestimmt nicht so oft Infinity War und Endgame geguckt. Aber so, immer mal wieder. Oder Doctor Strange gucke ich gerne wieder. Ich finde, das ist ein Film, den
man krass ist, kann. Sachen, die ich schon mal gesehen habe, nochmal zu sehen. Das finde ich fast immer totlangweilig.
Ich werde das auch nicht verstehen. Es gibt Leute, die gucken irgendwie ihre Lieblingsserien 20 Mal. Ich bin auch jemand. Auch die, ich habe zum Beispiel Game of Thrones auch kein zweites Mal geguckt, obwohl das meine favorite, all-time, ever unerreichte, beste Serie aller Zeiten ist.
Ja, aber es gibt ja Serien, die man gut rewatchen kann, aus meiner Sicht, oder auch Filme. Und es gibt solche, die man nicht gut, wenn es auf die Story ankommt und du auf ein Ergebnis gespannt bist, dann ist es natürlich ein Einmal-Watch in der Regel, ne? Bei Game of Thrones zum Beispiel gucke ich auch nicht so oft wieder. Ich glaube, ich habe komplett durch zweimal wahrscheinlich und einige Lieblingsfolgen mehrmals, aber das ist ja, da geht's ja eher um die Story-Entwicklung. Oder Breaking Bad habe ich zum Beispiel nur einmal geguckt. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich mochte es ja sehr, aber das würde ich nie wieder gucken, weil ich kenne ja jetzt den Ausgang. Das bringt mir einfach nichts mehr, ne? Weil das ist ja so, ich kenne jetzt das Ergebnis. Ich gucke ja kein Fußballspiel wieder. Das ist ja einfach Schmarrn. Aber Comedy-Sachen oder Sachen, die durch extreme Schönheit, nennen wir es mal, glänzen. Die kann ich immer wieder gucken. Ja, sowas wie Dark Knight Rises zum Beispiel. Ich liebe den Film. Ich kann den immer wieder gucken. Oder Sucker Punch. Einfach weil die. Oder Disney-Filme. Ich meine, das sind eher Musicals, ne? Ich kann die immer wieder gucken. Oder
also ich bin jemand, der sowas dann irgendwie 10, 20 Jahre später wieder guckt. Irgendwie an einem Retro-Abend. Aber nicht zeitnah. Ich kann das nicht. Aber das ist ja jeder Unterschied. Ist ja auch völlig egal.
Ach ja, und Comedy-Serien kann ich immer wieder gucken. Also die ganzen Sitcoms, die ich mag, die gucke ich immer wieder.
Hast du eigentlich Army of the Dead mittlerweile geguckt auf Netflix?
Nee, noch nicht.
Kann ich empfehlen.
War noch nicht so amazed von der
Preview, hat ja aber vor, ich guck's natürlich noch. Vor drei Wochen hat es der Sascha ja empfohlen. Nee, warte mal. Letzte Woche hat er es empfohlen. So, da warst du gar nicht dabei.
War ich nicht da? Oh nein.
Und dann habe ich es irgendwie am selben Abend noch geguckt auf Netflix und es ist wirklich irgendwie, ist wirklich ein solider Film. Also ist halt Zack Snyder, ne? Sieht halt extrem gut aus. Ist halt die Vorgeschichte irgendwie.
Bitte? Das kann Zack.
Gut aussehen, genau. Und der Film ist auch gut und Matthias Schweighöfer ist dabei. Der spielt meiner Ansicht nach alle an die Wand. Der spielt seine Rolle so überragend. In den Comments bei mir auf dem Blog schreiben alle, ja, ach so, ein Deutscher schafft es also, einen Deutschen zu spielen. Das ist ja eine große Leistung. Ja, dann guckt euch den Film an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. So eine bescheuerte Aussage. Er spielt nicht nur einen Deutschen, sondern er spielt halt so einen Safe-Knacker. Verhaltensgestörten Safe-Knacker. Und das macht er so überragend. Also so ein Batista, der die Hauptrolle spielt, da denkst du, Alter, eigentlich dürfte er nicht mal im selben Raum sein wie richtige Schauspieler. Von daher, also ich glaube, das wird nicht die letzte Rolle sein, die Schweighöfer jetzt in Hollywood spielt. weil das wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Und
ich mag Schweighöfer nicht so wirklich.
Ja, ich auch nicht.
In Hollywood haben.
Überhaupt nicht. Diese ganze Momente, die Comedy-Scheiße, die er hier in Deutschland gemacht hat, irgendwie, finde ich ganz furchtbar. Ja. Aber in dem Film glänzt er wirklich. Also der Film ist auch echt gut. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Oscar-Film oder so. Aber wer Army of the Dead guckt und irgendwie Anspruch erwartet, ähnlich wie beim ja. Mortal Kombat-Film, der ist einfach falsch. Also es ist halt wirklich solides Popcorn-Kino mit einer Wertung bei IMDb so von 6 irgendwas. Also 6,1, 6,2, so in dem Bereich.
Das verstehen viele Leute ja auch einfach nicht, dass nicht jeder Film so einen hohen Anspruch haben muss. Na, ich meine, Transformers ist das beste Beispiel. Da erzählen die Leute immer noch, das hat keine gute Story. Ja, what the fuck? Das sind fucking Roboter, die aus dem Weltall irgendwie auf unserem Planeten gelandet sind, die jetzt Autos sind. Was ist das? Natürlich ist das keine gute Story. Ich meine, da geht's um gute Musik und um schöne Bilder und um viele Explosionen von Michael Bay. Das weiß man doch vorher. Ich gehe da noch nicht rein und erwarte irgendwie literarisches Meisterwerk.
So, habt ihr die Bilder von Horizon Zero Dawn 2 jetzt auf der, wie heißt es, Sony Play gesehen? Da gab's ja so eine Messe, wo sie irgendwie so die neuesten Games, die bald auf der PS5 kommen, irgendwie zeigen oder teilweise auch auf dem PC. Hab ich das mitbekommen?
Nee, sorry.
Da haben sie halt dieses neue, warte mal, wo der Breaking Bad, Gianluca, der Breaking Bad Bösewicht, wie heißt er, der auch bei Mandalorian der Bösewicht ist. Du weißt, wen ich meine, Clays. Moff Gideon.
Ach, der auch aus Breaking Bad?
Genau, genau. Und der spielt ja in diesem Shooter, wie heißt er denn nochmal? Spielt er den Oberbösewicht auch?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, genau.
Wieder den Typ, aber ich kenne seinen Namen einfach nicht.
Ja, Giancarlo irgendwas, Esposito oder so heißt der. Und also das waren die Highlights. Sie haben einmal Horizon Zero Dawn 2 gezeigt, also Horizon Forbidden West heißt es. Und alter Schwede, guckt euch dieses Gameplay-Video an. Das ist halt, also selbst für einen PC würdest du sagen, alter Schwede, sieht das gut aus. Und das ist auch das Spiel, wo ich mich, das war ehrlich gesagt der Grund, warum ich mir die PlayStation 5 bestellt habe, weil ich Bock auf dieses Game hatte und sie sagen, es kommt irgendwann 2021, nachdem es eigentlich zum Release der PS5 kommen sollte. Ich habe Zweifel, dass sie das in diesem Jahr noch fertig kriegen, aber es sieht überragend gut aus irgendwie und das ist so ein Moment, wo ich sage, mal gut, dass ich hier eine PlayStation 5 stehen habe. Das wird extrem gut werden. Also nicht nur spielerisch.
Biomutant ist ja gerade rausgekommen. Das ist relativ gefloppt. Biomutant. Da habe ich nur Schlechtes drüber gehört.
Echt?
Ja. Also,
ich habe auch überlegt, ob ich es mir kaufe, aber es ist ja auch ein PS4-Game. Ich weiß nicht, warum man jetzt noch PS4-Games rausbringt. Es gibt es die PS5 gar nicht. Und ich habe im Vorfeld immer nur Gutes drüber gehört, aber wenn du jetzt sagst, wenn es jetzt rauskommen ist und alle finden es scheiße, dann brauche ich es mir nicht kaufen.
Naja, also die ganzen Reviewer sind erstmal negativ und auch viele in meiner Bubble sozusagen, die es gespielt haben, auf Twitter alle sehr enttäuscht.
Die Zusammenfassung, die ich hörte, war mehr so, dass die Erwartungen halt so obszön in die Höhe geschraubt wurden, dass es quasi unmöglich war, das zu erfüllen.
Nee, also was ich gesehen habe, ich habe den GameStar-Test geguckt, der ganz schön war, weil ich kurz überlegt hatte, ich habe ja jetzt irgendwie 7 Tage frei gehabt bis zu TBC noch und dachte mir, whatever, selbst ein Singleplayer-Spiel könnte mich ermuntern. Aber also was ich da gesehen habe, es ist ja, als ob du nur an die Hand genommen wirst. Also das ist ja ein komplett neues Level. Die erzählen dir ja einfach alles. Du siehst überall Markierungen, wo du hinlaufen musst. Dann hast du irgendwelche Quests und die erzählen dir per Voice-Over, was du tun musst.
Ich bin like, sowieso kein Fan mehr von diesen irgendwie. Irgendwie ist ja jedes Spiel mittlerweile Assassin's Creed, ne? So Solo-Abenteuer, du läufst durch die Gegend und machst irgendwelche Rätsel irgendwie. Okay, bei Biomutant wirst du wahrscheinlich nicht viele Leute assassinieren müssen, aber irgendwie. Spielkonzept ist halt irgendwie nicht neu, ne? Es ist irgendwie immer dasselbe mit neuen. Also, ja, genau. Und auch das Kampfsystem irgendwie. Es ist alles immer irgendwie Assassin's Creed, was nur ein bisschen anders aussieht, gefühlt.
Bei Biomutant hast du Nahkampf und du hast Waffen. Und offenbar kannst du jeden einzelnen Boss auf Fernkampf einfach mit gedrückter Maustaste mit Waffe töten. Also so habe ich es gesehen und so wurde es auch beschrieben. Das ist dann natürlich kompletter Unfug. Ich weiß nicht, warum ich sowas spielen sollte. Ne, und ja. Aber da haben die Leute sehr lange drauf gewartet und waren schon relativ gehypt, aber das. Ist wohl nicht ganz so gut ausgegangen.
Aber da sind wir wieder bei, irgendwie gibt es Gaming-Highlights 2020 noch, ne? Also wie gesagt, Forbidden West, für mich so das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue, bei den Crusade ist irgendwie alter Content. Und so richtig geile Sachen, wo man sagt, das normalerweise sagt man, okay, worauf freust du dich am dieses Jahr am meisten? Ja, bam, auf das. So, das hat jeder irgendwas, weiß nicht, ob es an Corona liegt, vermutlich schon. Aber also so ein großer Release, wo man sagt, irgendwie, da warte ich jetzt das ganze Jahr drauf.
Bitte? Ich hab auch nix.
Ja, eben.
Aber es liegt auch daran, dass ich den Spieleschmieden nicht mehr vertraue. Also ich bin tatsächlich am interessiertesten daran, was Riot mit ihren neuen Versuchen da die Genres zu revolutionieren hinkriegt. Und ansonsten habe ich einfach wenig Vertrauen in die Großen. Also natürlich vor allem in Blizzard immer wieder, aber...
Ja, absolut. Ich glaube, ist es überhaupt von EA? Ja, es ist von EA. Ich habe die letzte Woche ein bisschen Knockout City gespielt. Das ist basically Dodgeball.
Habe ich gesehen, ne?
Das ist ganz lustig, aber es ist halt auch wieder so ein Spiel, weißt du, das spielst du so 5 Stunden, vielleicht 6, 7 und dann wird das halt ziemlich öde, obwohl das halt ein absurdes Skillcap hat. Also, das, wenn das wirklich, ich glaube nicht, dass das groß wird oder dass das relevant bleibt. Aber wenn es relevant bleiben würde, wären da die, das wäre absurd, ne? Also, die guten Leute würden dich innerhalb von kürzester Zeit so fertig machen, dass es nicht mehr schön ist. Das war schon am Anfang jetzt so, weil das so viel auf Reaktionszeit ankommt. Ganz schöner Versuch, aber auch wieder so unausgegoren in einer gewissen Hinsicht, dass es einfach sehr schnell an Spaß verliert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Könnte auch sein. Vielleicht verliere ich einfach sehr viel Spaß an, sehr schnell Spaß.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß irgendwie, das ist nicht populär und du wirst mich auch dafür gleich wieder auslachen, Clays, aber ich habe momentan am meisten Spaß an Mobile Games. Ich bin ganz ehrlich. Also ich spiele ein Tower Defense Spiel. Das habe ich auch irgendwann in meinem einmal letzten Streams gezeigt. Das heißt Rush Royale. Der Titel ist natürlich eine Katastrophe. Aber ich habe lange nicht mehr am PC so viel Spaß gehabt wie an diesem Game. Es macht halt so Bock. Es ist so ein bisschen wie, ne, es ist halt Pay to Win wie jedes Mobile Game, ne? Das heißt, du hast so verschiedene Decks, die du ausprobieren kannst mit verschiedenen Karten und die musst du freispielen und ja, kannst natürlich auch den Money-Weg gehen und dann kannst du super viele verschiedene Konzepte und Decks ausprobieren und die Einheiten sind sehr innovativ, was sie können. Es wird super supported und hat eine gute YouTube-Szene und ich spiele das momentan in jeder freien Sekunde und keine Ahnung, vielleicht ist das so, ich glaube sowieso, dass das die Zukunft ist, irgendwie Indie-Games und eher so kleinere und unbekanntere Sachen irgendwie.
Also ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ich dich auslache. Ich bin ja kein großer Mobile-Hater wie viele andere. Ich bin zwar nichts davon, aber ich bin auch nicht so auf dem Hasstrip.
Ja, ich finde immer, es ist einfach so eine natürliche Abwehrreaktion, weil immer wenn ich erzähle, das darfst du, weißt du, PC Master Race, weißt du, darfst du ja gar nicht, wenn ich, Maris ist auch immer so, oh, so von oben herab dann und jedes Mobile-Game ist der Teufel und bla bla bla. Ich finde, das ist so Kindergeburtstag, irgendwie so elitäre PC-Gamer. Ich spiele das, was mir Spaß macht, egal auf welchem Medium.
Das Problem ist halt, ich als Streamer, und Nomi kennt das bestimmt auch, wir müssen halt Sachen spielen, die wir auch streamen können in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Ansonsten ist es halt so viel Zeitverschwendung. Du kannst dich halt nicht richtig in ein Spiel reinstürzen, was du nicht streamen kannst eigentlich. Und ich habe die letzten 3 Monate ja Firestone gespielt. Das ist ein Idle-RPG. Das habe ich so nebenbei gespielt die ganze Zeit. Das ist basically wie Shakes and Fidget im weitesten Sinne. Aber halt auch ultra Pay-to-Win. Ich meine, das war Shakes and Fidget in einer gewissen Hinsicht auch. Von daher eigentlich kein Unterschied. Und was ich aktuell mache ist, aber das kannst du halt nicht streamen. Ich hab's gestreamt, das war ein großer Fehler, das erzähle ich lieber nicht. Ich spiele so ein kleines Discord-Card-Sammelgame. Das ist ganz witzig. Wir haben mit unserer Community, basically, was du da tust, das ist wirklich sehr primitiv. Eigentlich droppst du einfach Karten und dann kannst du da so reacten im Discord und dann ist die dann in der Collection und dann gibt's Trading und Co. Es ist einfach basically Zeitverschwendung. Aber das macht halt ganz gut Spaß, so nebenbei, ne? Aber so richtige Spiele habe ich aktuell halt einfach nicht.
Von daher. Weißt du was über V-Rising, was du mir erzählen kannst? Sollte ich mich darauf stürzen?
Über was?
V-Rising von den von Stunlux Studio, also von den Battleride-Leuten.
Was ist los? Noch nie von gehört.
Was?
Battleride habe ich abgeschlossen mit den Stunlock-Idioten, die machen immer Unfug. Keine Ahnung, habe ich nichts von gehört, wirklich. Gar nichts.
Was?
Die arbeiten an irgendwas, weil sie Battleride Royale die Entwicklung seit über 2 Jahren eingestellt hatten. Also da müssen wir irgendwas tun.
Vampire Survival Game.
Ach Gottchen, Gott im Himmel. Ja, nee, doch kein Interesse mehr. Mein Interesse hat sich sofort erledigt. Verrückt.
Nein, ich finde, also tatsächlich, ne, mir geht's ja andersrum, so als bei dir. Also Bloodline Champions Battleride fand ich beide toll. Das macht einfach Spaß, diese Fights, ne, mit so vielen Skillshots zu spielen und so weiter. Und ich frage mich halt, wie die PvP irgendwie in so ein Vampire Survival Game reinbauen wollen. Und ich hatte das tatsächlich nachgefragt und die haben gesagt, doch, wir machen auch ganz viel PvP rein, aber.
Dies geht dir anders als mir. Ich war doch riesiger Battleride-Fan. Ich habe 500 Stunden Battleride Royale gespielt on Stream.
Nee, aber ich meine, weil du sagtest, du hast sie aufgegeben. Ich habe halt das Gefühl, die
sie Idioten sind.
Ja, aber das sind ja alle Spieleentwickler.
ja, aber die sind ja wirklich besondere Idioten. Ich habe vor dem Battleride Royale Release ein Video gemacht, ne, das ist sozusagen Zeitzeuge, dass sie das Spiel in den Sand setzen werden, weil sie Idioten sind. Weil, das muss man mir vorstellen, Stunlock Studios sind nicht so groß, ne? Was die getan haben, war Bloodline schon von ihnen, ja, ne? Bloodline war auch von ihnen. Und dann, das haben sie in den Sand gesetzt. Dann sind sie mit Battleride gestartet. Und was sie getan haben, war folgendes, also mit Battleride normal, Das ist basically für Steve, weil ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist das gleiche wie ein MOBA.
Sie haben es auch gespielt.
Im Arena-Modus. Okay, gut. Und was sie getan haben, war es, beim Release haben sie es kostenpflichtig gemacht, als kleines Studio, um dann später Free-to-Play zu gehen. Das Ergebnis von so einer Aktion ist obviously, dass du weniger Spieler hast. Weil bei Free-to-Play könnte ja jeder mitspielen. Und dann hättest du, und als Indie-Dev, wo nimmst du die Spieler her, ne? Und das war Battle-Ride schon mal nicht so gut. Aber Battle-Ride ist dann so 0815 weitergelaufen. Und dann haben sie Battle-Ride Royale released. Eine sehr schöne Idee. Ein Royale-Spiel im MOBA-Genre mit den Battle-Ride-Helden und ein bisschen angepasst und wirklich schön. Ich hatte sehr viel Spaß, war auch schön designt und war ein super Spielkonzept mit 30 Mann auf der Map, 10 Minuten Runden und so weiter. Und was sie da getan haben, war wieder das Gleiche. Die releasen und machen es kostenpflichtig für 20 Euro. Und kein Mensch weiß warum. Und das Ende vom Lied ist, dass sie die ganze Zeit sagten, wir gehen irgendwann Free-to-Play. Das sagen sie auch noch den Leuten. Was dazu führt, dass kein Mensch dieses dumme Spiel kauft, der es nicht wirklich, wirklich, wirklich haben möchte, weil er ja sagt, oh, keine Ahnung, im halben Jahr habe ich Free-to-Play. Ergo hattest du dauernd so lange Warteschlangen. Und das ist ein Spiel, was 10 Minuten maximal dauerte, wenn du ins, basically, ne, also wenn du als Letzter überlebt hast. Kann auch nach 3 Minuten vorbei gewesen sein. Aber wie das eigentlich war, war, dass du ungefähr 2 bis 3 Minuten auf ein Match warten musstest, nonstop. Und dann hatten sie noch die grandiose Idee, eine Preparation-Time einzubauen von 2 Minuten am Anfang, die sie irgendwann auf 1,5 Minuten gesetzt haben, wenn du in der Lobby warst. Das bedeutet, im Schnitt hattest du so eine Spielratio von vielleicht im besten Fall 50-50. Du hast 50% der Zeit einfach nur in irgendwelchen Queues gehockt oder in Warteschlangen und 50% hast du gespielt, wenn es hochkam. Und das haben die nicht gecheckt. Und dann haben sie ihr gesamtes Marketingbudget rausgehauen, während es immer noch Geld gekostet hat. Die haben Streamer eingekauft, die haben Turniere gemacht, die haben, ich glaube, Grip oder ich weiß nicht mehr, wer es war. Nee, Disguise Toast. Disguise Toast war es damals, glaube ich. Den haben sie eingekauft. Weißt du, wie fucking viel Toast kostet? Keine Ahnung. Da kannst du die ganze Firma wegverpfänden. So viel hat das
gekostet. Aber der hat dazu gesagt, dass er das macht, weil er das Spiel geil findet, oder?
Ja, also, er hat trotzdem Geld bekommen. Das war trotzdem Sponsor. Ja. Vielleicht günstiger als normal. Aber jedenfalls haben sie ihr gesamtes Marketingbudget verschossen, während sie immer noch Geld gekostet haben. Das war immer noch für 20 Euro im Shop. Dann sind sie Free-to-Play gegangen und haben nie wieder auch nur einen Cent in Marketing investiert. Was für Idioten sind das? Ich verstehe das nicht bis heute. Was ist das für ein Marketingplan? Die vermarkten es die ganze Zeit, während es noch Geld kostet. Dann gehen sie Free-to-Play und machen nie wieder Werbung. Und dann stellen sie es ein, weil sie sagen, sie haben keine Spieler. Also, das kannst du doch nicht ausdenken, so was. Ich verstehe das nicht. Macht mich verrückt, die Leute. Das war echt ein gutes Spiel. Das hätte Erfolg haben können.
Ja, ich meine, vielleicht ist es einfach der sichere Weg, oder? Also, dass sie erstmal ihre Kosten decken können mit einmal die ja, Leute, die bereit sind, das direkt zu bezahlen, abzucashen.
Ja, aber du tötest das Spiel ja einfach.
Ja, ich meine, aber das Spiel ist einfach die schaffen es ja auch alle zwei Jahre, ein neues Spiel rauszubringen. Vielleicht.
Ja, das Spiel ist doch getötet. Ich meine, das hätte doch ein großer Erfolg werden können. Meinetwegen nicht Fortnite-Erfolg. Aber du, es ist ja nicht nur so, dass du Leute. Ich meine, du cuttest ja die Communities auch apart. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler, der das Spiel jemals anfängt, für immer spielt, ne? Selbst wenn es gut ist. Und was du tust ist, du holst erst die Tryhards rein, die es wirklich haben wollen, die deine Top-Spieler werden könnten, ne? Weil die kaufen das. Die haben mehr Spaß an so Genres. Und wenn die langsam keinen Bock mehr haben, weil du denen mit Qs und Co. den Spaß versaut hast, dann holst du die Casuals rein. Und jetzt sind
die werden dann überfahren.
Erstens werden die überfahren von Anyway, die würden sowieso überfahren. Das ist nicht mal das Schlimmste, die hatten immer ein Matchmaking drin. Einfach viele davon haben schon aufgehört. Das ist einfach ein Problem. Du kriegst ja nie die Community richtig zusammen. Ich verstehe nicht, was das soll mit 20 Euro. Mach halt einen Battle Pass rein. Haben sie auch gemacht, by the way. Da gab es einen Battle Pass irgendwann. Mm. Und es gab einen Ingame-Shop und so weiter. Also du kannst einfach Free-to-Play machen, dann haben sie das. Ich meine, come on. Ich meine, das haben doch wirklich mehr als genug Firmen bewiesen, dass das geht. Also, die hätten definitiv ihr Geld reingeholt. Stattdessen haben sie einfach das Spiel ruiniert und meinetwegen haben sie ihre Entwicklungskosten durch den Verkauf drin. Ich möchte dich mal abstreiten, aber
das ist doch unfair. Ja, ich meine, also ich denke, da hat aber Steve recht, dass halt dieser Erfolg von diesen kleinen Titeln vielleicht dafür sorgt, dass da auch ein bisschen mehr Mut in den nächsten Jahren zustande kommt, ne? Also, dass man eben das Gefühl hat, so ein Among Us oder wie heißen diese kleinen Figuren, die rumrennen?
Fall Guys!
Genau, das Vollgeist. Dass solche Sachen einfach ein bisschen Mut mitbringen. Weil, wie du sagst, die Monetarisierung ist ja eigentlich total simpel bei diesen Geschichten, wenn du alles in der Hand hast.
Ich stell dir mal vor, wie erfolgreich. Vollgeist hat es richtig gemacht. Ich meine, Vollgeist hat vieles falsch gemacht, aber Vollgeist hat das richtig gemacht, weil die sind nämlich auf die Idee gekommen und haben gesagt, hey, wir gehen Free-to-Play natürlich auf den Markt, obviously. Und gleichzeitig geben wir auch noch allen PS Plus Nutzern das Spiel umsonst. Ich meine, das hat dazu geführt, dass die Server abgestürzt sind. Das war vielleicht auch nicht so gut. Über Tage gab es Serverprobleme. Aber das ist natürlich der richtige Ansatz. Ich meine, du willst so die Spiele in Leute in dein Spiel bekommen und sie nicht so aufstückeln. Ich meine, vor allem für Battle Royals, das ist ja ein Problem. Wenn du in Battle Royals, Vollgas ist auch ein Battle Royale, nicht wahr? Wo du dann 30 bis 60 bis 100 Spieler pro Spiel brauchst. Wenn du da zu wenige Spieler hast, dann hast du einfach ein riesiges Problem. Weil dann diese Queues so lange werden. Und das verliert dann wiederum Spieler und dann kommst du nie wieder auf einen gesunden Zweig, ne? Deswegen darfst du die einfach nicht pay-to-play machen. Deswegen ist Fortnite nicht free-to-play. Deswegen sind fast alle free-to-play, außer ich glaube Warzone. Aber die können sich's erlauben, das ist Call of Duty. Das interessiert die nicht, die haben immer genug Spieler.
Der zweite Schritt ist dann nicht vergessen, Ranking reinzubringen.
Ja, das hat Vollgas leider auch versagt. Das hat Battle Royale aber gut gemacht. Hat nur keiner interessiert, weil... Steve, du bist gut zurück.
Ja, wir sind bei anderthalb Stunden. Ich muss leider jetzt, ich muss einfach raus. Ne? Die Sonne scheint, mein Sohn spielt im Garten. Ich muss jetzt leider, was heißt leider? Ich spiele mit meinem Sohn Fußball. Von daher würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute.
Kannst du Fußball spielen?
Aber wie, Alter? Der ist 2,5 und hat einen Schuss. Ich bin hier, Werder muss wieder aufsteigen. Von daher.
Bringt Werder wieder nach oben.
Ich arbeite an der, ich mache Jugendarbeit, ne? Muss man auf meine Instagram-Seite gucken. Da, wir haben so ein kleines Tor gekauft und der Bolz da drauf, du alter Schwede. Sieht man da auf meiner Seite. Du bist beeindruckt, ne?
So. Ich bin wirklich beeindruckt.
Ja.
Die Eintracht zittert schon.
Ja, sehr gut.
In 13, 14 Jahren, ab geht's.
Ja, ist so. Danke für den netten Podcast, Steffen. Danke auch, dass du da warst.
Total Spaß nett, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
Ja, und Claes, wir sind nächste Woche ja wieder mit Sascha und Sascha am Start und danach müssen wir mal überlegen, ob wir unsere Dings einfach resetten, unsere Gastschleife, weil irgendwie mir fällt echt keiner ein.
Mir fallen auch noch, nicht mehr viele ein, ich bin auch am Ende.
Wir müssen, also liebe Community, entweder ihr helft uns und schlagt uns Leute vor oder habt da persönliche Kontakte, weil wenn ich letzte Woche schon sagte, ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Hand of Blood oder so frage, dann antwortet der mir nicht mal. Ne? Also das heißt, die Leute, die ihr da gerne dabei hättet, die kriegen wir einfach nicht. Die wir kriegen, haben wir aufgrund von persönlichen Kontakten, ne? Das ist halt das Problem, weil wir beide halt schon länger im Internet am Start sind. Wir müssen mal darüber sprechen, wie wir das in Zukunft machen. Und mal sehen. Also nächste Woche sind wir nochmal entspannt mit Sascha und Sascha und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Jan Theissen wieder einzuladen oder zum Beispiel den Drunken. Gut, der war erst vor 2 Wochen da, aber das wurde euch sehr viel gelobt, der Talk mit Drunken. Hat euch gut gefallen. Mal gucken, wir werden das entsprechend weiterentwickeln.
Vielleicht haben wir noch einen Gast pro Monat oder so.
Ja, genau, irgendwie so. Gut, also vielen Dank für den Talk, ihr Jungs. Habt einen schönen sonnigen Wochenende und Restwoche oder neue Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Community. Danke fürs Reinhören und macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.